Ich begrüße euch alle ganz herzlich, dass ihr es in unseren EO Remote geschafft habt, dass ihr da seid. Freut uns sehr. Wir haben heute Abend ein Thema, das heißt LinkedIn für Illustratorinnen. Kundengewinnung ist ein ganz schönes Wort. Jetzt die Erfahreneren unter uns, die wissen zwar, dass man nicht mit jedem Kunden automatisch gewonnen hat, aber ganz grundsätzlich ist es ja sehr anheimelnd und sehr positiv, dieses Wort. Und einer der wichtigsten Aspekte in unserem Alltag als Selbstständige. Wir wollen Kunden gewinnen, am besten die richtigen. Ich habe vorhin geguckt, in unserer jüngsten Umfrage, die ihr auch auf unserer Webseite findet, steht drin, dass 89% von uns allen Social Media Präsenzen nutzen, um Kunden zu gewinnen oder sich zu präsentieren. Richtig erfolgreich sind dabei aber nur 31%. Da ist also noch eine Menge Luft nach oben. Ein Netzwerk mit einem großen Potenzial dafür ist LinkedIn. Dort kann man nicht nur Kunden treffen oder Auftraggeberinnen, sondern auch Kolleginnen und jede Menge Informationen bekommen über Branche, Veranstaltungen. Es ist ein professionelles Netzwerk, was es eben unterscheidet von manch anderem. Ich freue mich sehr, dass wir heute Carolina Solobak hier zu Gast haben. Carolina ist Illustratorin aus Berlin. Ihr habt sie schon gehört. Und sie arbeitet unter anderem gerne für Projekte und Auftraggeber, die unsere Welt ein klein bisschen besser machen. Und ein klein bisschen besser machen kann sie uns heute auch, indem sie uns eben erzählt, wie LinkedIn funktioniert, was darin am besten funktioniert und wie wir da am besten unsere Ziele erreichen. Als Autorin ihres jüngst erschienenen E-Books LinkedIn für Illustratorinnen, der Titel ist nicht zufällig gleich, ist sie natürlich ausgewiesene Expertin genau für dieses Thema. Carolina, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag.
Wenn ich noch eine Bitte äußern dürfte, es wäre lieb, wenn ihr die Hand wieder runternehmt, dann können wir sehen, wer aktuell eine Frage hat. Außer ihr habt schon alles Fragen. Das würde mich aber wundern. Super, vielen Dank.
Danke, Steff, genau.
So,
Melde die
vielen Dank für die Einführung. Ich würde jetzt auch gleich meinen Bildschirm teilen, weil ich eine kleine Präsentation auch gemacht habe. Ich möchte aber vorher noch zwei Sachen sagen. Die eine ist, ich glaube, einige von euch können sich damit identifizieren. Ich bin eher eine introvertierte Person und das ist einer meiner ersten Vorträge. Und ich bin ziemlich aufgeregt. Zusätzlich bin ich heute Morgen etwas krank aufgewacht. Das heißt, ich bin jetzt aufgeregt und krank. Aber ich hoffe, ich kann das trotzdem gut machen und wenn ich ja zwischenzeitlich mal Luft holen muss, seht es mir bitte nach. Ich fange an, euch so ein bisschen meinen Werdegang zu zeigen, um euch zu sagen, wie ich überhaupt zu LinkedIn gekommen bin und wer hier zu euch spricht und wieso. Ich habe als Teenager Illustration schon ganz faszinierend gefunden. Meine Mama ist Psychologin. Ich bin Polin und deswegen ist hier so ein Psychologie-Magazin aus Polen. Die sind immer illustriert, weil psychologische Begriffe schwierig darzustellen sind, anders als mit Illustrationen, zum Beispiel Neurodivergenz oder Herzschmerz oder sowas. Und das fand ich immer total faszinierend und schön. Und ja, habe das immer durchgeguckt. Er wusste aber zu der Zeit noch nicht, dass es den Beruf überhaupt gibt, war aber davon total fasziniert. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich erfahren, dass es den Beruf Illustrator, Illustratorin gibt und war total geflasht und dachte, das will ich auf jeden Fall machen, weil das total zu mir passt. Es hat das Kreative, aber es hat auch den Business-Anteil. Und ich habe so ein bisschen recherchiert. Und damals, ich glaube noch auf Facebook, damals Johanna Fritz gefunden. Die hatte so einen Kurs, wie wird man erfolgreich Illustrator? Und den habe ich mir sofort gekauft und reingezogen und versucht, Illustratorin zu werden. Ich habe meine Webseite aufgebaut, ich habe mir Visitenkarten erstellt und ich habe, so wie sie damals das empfohlen hatte, erste Aufträge so ein bisschen gefaked. Sie hat so gesagt, fake it till you make it, weil man muss ja irgendwo sein Portfolio aufbauen. Ich habe Freundinnen, die Artikel geschrieben haben, gefragt, ob ich die illustrieren kann und Bloggerinnen, weil für mich klar war, ich möchte auf jeden Fall in die Editorial-Illustration, weil ich halt von diesen Magazinen so fasziniert war. Einer meiner größten Träume war, und vielleicht können auch das einige von euch nachvollziehen, ins Flow-Magazin zu kommen. Ich war Leserin vom Flow-Magazin und das ist einfach so schön illustriert, da wollte ich unbedingt hin. Ich habe mir mein Portfolio aufgebaut und meine Webseite und überall rumgesprochen und dann kamen auch schon die ersten Aufträge für eher kleinere Magazine wie hier das Leben lang Magazin, das ist so ein Krankenkassenmagazin gewesen, dann etwas größere wie das Topos Magazin und irgendwann nach ganz viel Strategie und Arbeit und Anstrengung bin ich tatsächlich auch in das Flow Magazin gekommen. Und nicht mit einer kleinen Illustration, sondern mit einem riesigen Auftrag, wo 56 Karten von mir da zum Raustrennen waren, ein großes Poster und sechs Artikel, die illustriert waren mit den gleichen Illustrationen auf den Karten sozusagen. Und ich war tatsächlich sehr, sehr glücklich und ganz, ganz oben, habe meinen Traum erreicht, den ich da erreichen wollte und stand auf diesem Berg und habe gefeiert. Und habe von da aus aber auch leider gleich das Tal gesehen, denn ich habe gemerkt, davon wirst du wohl nicht leben können. Der Auftrag war okay bezahlt, aber ich habe so die Magazine genommen, die es gibt, meine Arbeitsstunden, habe das miteinander multipliziert und gemerkt, das wird nicht reichen. Ich hatte zu der Zeit noch einen Teilzeitjob, aber den wollte ich nicht mehr lange machen. Und habe dann tatsächlich, als ich Mutter geworden bin, beschlossen, in den Teilzeitjob nicht mehr zurückzukehren und das Ganze Vollzeit zu machen. Nun stand ich an dem Punkt, wo ich dachte, gut, davon werde ich aber nicht wirklich leben können, für Editorial-Illustration nur zu zeichnen. Das haben mir auch schon vorher erfahrene Illustratorinnen prophezeit, aber ich wollte ihnen nicht glauben, ich wollte in die Flow, ich wollte das so machen, wie ich das machen wollte. Aber jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich wirklich gesehen habe, das rechnet sich nicht, das wird meine Miete nicht bezahlen, dachte ich, ich möchte hier aber nicht aufgeben. Und zum Glück war ich nicht allein. Ich war schon von Anfang an in der Illustratorenorganisation und habe da auch diese Honorarwerk-Illustrationen durchgeblättert, habe geschaut, in welchen Branchen und in welchen Märkten kann man vielleicht etwas besser verdienen. Und habe mir gleichzeitig eine Mentorin gesucht, die mich ein Jahr lang begleitet hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt beschlossen, dass ich neben der Editorial-Illustration, die ich so sehr geliebt habe, dann auch für Unternehmen illustrieren möchte. Und meine Mentorin kam aus der Unternehmenswelt, sie kam aus einem großen Wirtschaftsunternehmen und hat mir bei dieser Entscheidung auch geholfen und hat dann gesagt, da musst du halt auf LinkedIn. Jetzt glaubt bitte nicht, dass ich super happy über diese Aussage war. Für mich war das so, was soll ich auf dieser Krawattenträger-Plattform, Karriereleiter, Aufsteiger? Da ist nichts mit Kreativität. Das sehe ich nicht. Nun war meine Mentorin aber schon seit einem halben Jahr meine Mentorin und ich habe ihr wirklich geglaubt. Ich habe ihr vertraut und sie hat mich gechallenged und hat gesagt, du machst das jetzt ein Jahr lang. Und dann wirst du schon sehen. Und ich bin ein Mensch, der, wenn er gechallenged wird, sagt, okay, dann schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Und so bin ich damals vor ungefähr 2,5 Jahren auf LinkedIn gegangen. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ich möchte hier euch ein bisschen zeigen, was für Kundinnen ich darüber gewinnen konnte. Das war nämlich nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt ist mir alles egal, ich will nur Geld verdienen. Ich habe mir schon überlegt, für wen ich wirklich arbeiten möchte. Und Jürgen hat ja schon gesagt, wollte für Unternehmen arbeiten, die die Welt etwas besser machen. Ich habe NGOs vor allem gesucht, wie die Deutsche Umwelthilfe oder wurde von ihnen dann gefunden. Special Olympics, DM Alverde habe ich letztes Jahr einen großen Auftrag gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit aber auch zwei Bücher rausgebracht mit zwei Verlagen und noch andere Projekte und habe auch viel Presse bekommen, unter anderem jetzt im Page Magazin mit dem E-Book LinkedIn für Illustratorinnen. Und das sage ich euch nicht, um hier irgendwie anzugeben, um Gottes Willen, nichts ist mir ferner. Ich habe wirklich ein riesen Imposter-Syndrom, Hochstapler-Syndrom, sondern um zu zeigen, dass ich Quereinsteigerin bin, die wirklich noch nicht so lange dabei ist. Also es ist jetzt mein drittes Jahr in Vollzeit gerade und dennoch wirklich schon Erfolge erzielt hat, an die ich selber gar nicht so geglaubt habe. Und ich würde einen sehr großen Prozentsatz von diesen Erfolgen meine Arbeit auf LinkedIn zu schreiben. Und deswegen möchte ich euch hier jetzt auch zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich wollte hier mal transparent meine Einnahmenverteilung zeigen, um das nochmal darzustellen. Meine letzten drei Aufträge in Magazinen, Editorial Illustration, in Büchern sieht man, es ist schon auf jeden Fall mehr Einnahmen, aber es ist auch immer so viel mehr Zeit, die da drauf geht, bei Buchillustrationen und dann die letzten drei Aufträge für Unternehmen. Und da sieht man ungefähr, wovon ich dann leben kann, sozusagen. So, hier steht jetzt Let's Talk Business. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich über zu den Themen, warum LinkedIn? Einer meiner großen Aha-Momente war, als meine Mentorin mich gefragt hat, auf welchen sozialen Plattformen ich bin und ich gesagt habe, na ja, klar, Instagram. Ich mache Bildsachen. Instagram ist für Bilder. Das passt einfach. Und sie zu mir gesagt hat, na ja, aber du gehst ja nicht auf eine Social-Plattform, deswegen, wie dein Medium dazu passt, sondern wen du erreichen möchtest. Und wer beauftragt deine Illustratoren? Auftragen Social Media Manager Illustratoren. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, denn Unternehmen sind zwar natürlich auch auf Instagram und auch Verleger und Magazine sind auf Instagram, aber oft werden die Instagram-Kanäle von Social Media Managern gemacht, die nicht ganz privaten. Und das ist natürlich schwieriger, da ranzukommen an die Person, die einen beauftragt. Wenn es private Profile gibt auf Instagram, dann möchten die Personen da nicht kontaktiert werden. Das sind dann ihre wirklich privaten Profile. Andererseits sind zum Beispiel Chefredakteurinnen, Verlegerinnen, CEOs, Produktmanager, Projektmanager, alles Berufsbezeichnungen, die mir schon Jobs sozusagen direkt gegeben haben, mit ihren beruflichen Profilen auf LinkedIn. Und dort kann ich mich mit ihnen vernetzen. Und das hat wirklich so einen Switch in meinem Kopf gemacht, dass das was anderes ist. Ich glaube, Instagram ist Aufbau und da bin ich immer unter meinen Kolleginnen, aber LinkedIn ist sehr, sehr gut, um die Personen in mein Netzwerk zu holen, die mir tatsächlich die Aufträge geben können. So, die drei Säulen von einer erfolgreichen LinkedIn-Strategie aus meiner Sicht sind die Profiloptimierung, der Netzwerkaufbau und die Content-Erstellung. Als allererstes, was die meisten machen, was uns wahrscheinlich auch am einfachsten fällt und was auch einen Anfang und ein Ende hat, so ungefähr, ist die Profiloptimierung. Und das, ja, würde ich auch allen raten, damit sozusagen anzufangen. Darauf gehe ich gleich nochmal genau ein, was da wichtig ist. Aber das ist sozusagen so der erste Schlüssel und auch das, was, ja, wo die meisten kein Problem mit haben, ihr Profil zu optimieren. Das Profil ist wie unsere digitale Visitenkarte. Und wenn wir uns dann vernetzen im Netzwerkaufbau, ist es wichtig, dass die Person innerhalb von Sekundenschnelle sozusagen sieht, wer bist du? Bist du der Person sympathisch und was machst du vor allem? Ja, das ist das Wichtigste. Der Netzwerkaufbau heißt, wir sollten uns natürlich nicht nur mit Menschen verbinden, die wir schon kennen und mit Freunden, sondern unser Netzwerk erweitern und auch aktiv sein in unserem Netzwerk, kommentieren, ins Gespräch kommen und ja, davon lebt LinkedIn einfach. Aber das zu allen diesen Punkten werde ich gleich noch im Detail mehr erzählen. Und um das Letzte, die Content-Erstellung, kommen wir leider nicht drum herum. Beiträge und regelmäßig Beiträge posten wird das sein, was am Ende sozusagen oder was bei mir am Ende zu diesem Sog-Marketing-Effekt geführt hat, dass ich mittlerweile angeschrieben werde von Unternehmen, weil ich mich positioniere, weil ich in deren Timeline immer wieder auftauche und in dem Moment, wo dieses Unternehmen dann eine Illustratorin sucht, sie denken, ah ja, da war ja diese Carolina, die schreiben wir jetzt mal an. Das heißt, wer jetzt schon sagt, ich möchte nicht auf LinkedIn posten, den muss ich leider enttäuschen. Der kann leider jetzt schon abschalten, weil das ist ein großer Teil von dieser Strategie. So, anfangen würde ich mit der Profiloptimierung. Weil, wie gesagt, das ist sowas relativ Einfaches, das macht keine Angst und es ist dann auch schnell abgeschlossen und dann kann man diesen Punkt abhaken. Das Allerwichtigste ist diese obere Visitenkarte, das heißt das Profilfoto und der Header und dieser Claim unter dem Namen. Ich habe jetzt hier mal mein Profil und noch zwei Profile von Illustratorinnen genommen, wo ich das gut gelöst finde. Hier geht es schon auch um ein professionelles Profilfoto, aber wir sind Kreative, ja? Also wir müssen jetzt nicht vor einer weißen Wand hier mit Armen verschränkt in einem Hemdchen stehend irgendwie so ein typisches CV-Foto machen, sondern das kann schon schön bunt sein, da kann gleich drauf zu erkennen sein, wofür wir stehen. Und auch das Headerbild kann gleich zeigen, ein bisschen unseren Stil zeigen, wenn wir wollen. Illustrationen zeigen oder auch noch ein Foto. Und hier oben zeige ich euch, oben rechts, wie unser Profil angezeigt wird, wenn wir uns mit anderen Menschen vernetzen. Das heißt, da sieht man nicht so diesen Header, sondern das Bild ist so mittig auf dem Header. Und ich habe hier zum Beispiel das nicht ganz optimal gelöst, weil mein Foto über meinen Namen hier geht. Das heißt, immer zu bedenken ist, dass was in der Mitte des Headers ist, wird dann nicht mehr sichtbar sein, wenn ihr andere kontaktiert oder wenn euch andere kontaktieren. Ja, ich werde das auch noch ändern. Ich habe das jetzt extra so gelassen, damit ich euch zeigen kann, wie es nicht geht. Also, das ist das Wichtigste. Und hier der Claim unten, da sind tatsächlich die ersten drei, vier Worte wichtig, weil man wird auch nur drei, vier Worte sehen, wenn ihr euch miteinander verbindet. Das heißt, für alle uns in diesen drei, vier Worten muss das Wort Illustrator oder Designer stehen. Ja, weil wenn man anfängt mit Leidenschaft führe ich, dann wird da nichts weiter, also ne, die Menschen können nicht weiterlesen sozusagen, was da steht. Da muss ganz klar sein, was du machst. Hier Julia hat Freelance Illustrator geschrieben, Julia hat Muralist and Illustrator geschrieben, ich hatte Berlin-Based Illustrator. Ich habe Berlin-based, weil das für die Suchmaschinenoptimierung ganz gut ist bei mir. Deswegen habe ich das noch drin. Und dann kommt mein Claim sozusagen, helping changemakers to visualize their mission. Aber das, ja, sehen die meisten schon nicht. Erst wenn sie wieder auf mein Profil draufgehen, wird das sichtbar. Wenn wir das haben, haben wir schon 90% das Allerwichtigste und können auch anfangen, uns zu vernetzen. Da gibt es dann keine Ausrede mehr und wir können loslegen. Was aber auch noch zwei einfache und gute Tipps für das Profil sind, ist zum einen, man kann sich eine eigene URL anlegen. Das heißt, wenn ihr euer Profil anlegt, heißt es da linkedin.com oder .de slash 9874AB6. Das könnt ihr ändern in euren Kontaktangaben unter Bearbeiten und dann könnt ihr hier Profil-URL, ich habe zum Beispiel Carolina Zolobak Illustration daraus gemacht. Das ist ganz nett, weil das kann man dann auch auf der Visitenkarte irgendwo draufschreiben oder so, einfach Slash und dann eure eigene URL und es sieht auch einfach professioneller aus. Die zweite Sache ist der Lebenslauf weiter unten im Profil. Der ist tatsächlich noch so für Arbeitnehmer gemacht. Also LinkedIn shiftet jetzt gerade sehr zu Content Creators, eine Plattform zu sein für Content Creators, aber im Moment ist es noch eine Plattform für eher für Arbeitnehmer. Und dort steht bei den meisten dann Illustrator seit 10 Jahren, aber es stehen keine Projekte da. Und das kann man austricksen. Ich habe dann einen Trick gefunden, wie man das austricksen kann, indem man sich ein Profil für sein Unternehmen anlegt. Also ich arbeite unter Zodoart Illustration. Ihr könnt aber auch einfach euren Klarnamen und dann nochmal Illustration und als Unternehmensprofil sozusagen anlegen und euch dann mit jedem Projekt wie befördert. Ja, also immer eine neue Position in eurem eigenen Unternehmen gibt und dadurch könnt ihr die Projekte untereinander auflisten. Und dann, wenn jemand auf euren Lebenslauf geht, dann seht er sofort, was ihr so gemacht habt. Das ist ein ganz netter Trick, um das Profil, ja, ansprechender zu machen. Man kann noch sehr, sehr viel anderes machen auf dem Profil, aber da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil ich auch finde, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist. Es ist aber alles wirklich Schritt für Schritt detailliert in meinem E-Book, falls ihr das lesen möchtet, aufgelistet, was man da alles machen kann, Infos und im Fokus und so weiter. Wenn wir das haben, können wir übergehen zum Netzwerkaufbau. Der Netzwerkaufbau ist eine Sache, die vielen, von dem, was ich gehört habe, Probleme bereitet, weil da oft Fragen aufkommen, wie man das macht. Darauf werde ich auch eingehen. Ich würde immer so starten, dass man die Menschen hinzufügt, die man kennt. Wir haben vielleicht mit Menschen zusammen studiert oder eine Ausbildung gemacht. Wir haben schon unterschiedliche Jobs vielleicht auch gemacht, bevor wir Illustrator wurden. Oder wir haben auch schon ja viele Kontakte gehabt, AuftraggeberInnen gehabt, die wir erstmal alle hinzufügen können. Im zweiten Schritt würde ich Menschen hinzufügen, die Menschen kennen, die du kennst. Bei LinkedIn ist es so, dass neben dem Namen immer eine Zahl steht, 1, 2 oder 3. Und das ist sozusagen, wie eng die Verbindung ist. Eine 1 hat die Person, mit der du schon verbunden bist. Eine 2 hat die Person, die mit jemandem verbunden ist, mit dem du verbunden bist. Das heißt, du kannst gucken bei Personen, die eine 2 haben, und die dann auch hinzufügen. Und erst im späteren Schritt, wenn du wirklich schon Beiträge postest, dich ein bisschen positioniert hast, würde ich direkt Menschen hinzufügen, wo du hoffst, einen Auftrag zu bekommen. Zum Beispiel, wenn du denkst, dieses Unternehmen, der CEO von diesem Unternehmen, das würde ich erst später machen, wenn du dir schon etwas größeres Netzwerk aufgebaut hast, weil es dann auch oft vorkommt, dass du wiederum viele Menschen kennst, die diese Person kennt, und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Anfrage angenommen wird. Wie verbindet man sich? Aus meiner Sicht ist eine Nachricht nicht nötig. Also es reicht einfach auf Verbinden zu klicken. Ich weiß, dass das vielen komisch vorkommt. Wie lade ich jetzt jemanden ein in mein Netzwerk, den ich nicht kenne? Das fühlt sich komisch an. Ja, wir haben soziale Normen, mit denen wir agieren sozusagen. Und für viele ist das total weird, irgendwie jemanden einzuladen, den wir nicht kennen. Ich möchte euch nochmal sagen, das ist das Ziel von LinkedIn. Ja, das ist eine Netzwerkplattform. Und das ist so, als würden wir auf ein Netzwerktreffen gehen und dann allen Hallo sagen. Die kennen wir auch nicht. Dieses Verbinden ist wie so ein Hallo in dem Raum, und dann kann sich die Person gegenüber entscheiden, ob sie mit dir reden möchte oder nicht. LinkedIn und Instagram sind nicht das reale Leben. Wir folgen Menschen auf Instagram und gucken in ihr Wohnzimmer. Das würden wir im realen Leben auch niemals tun, ja, ihnen folgen und in ihr Wohnzimmer gucken. Und genauso können wir auf LinkedIn wirklich fremde Personen in unser Netzwerk einladen, ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben. Was etikettenmäßig nicht geht und nicht cool ist, ist, nachdem man jemanden eingeladen hat, sofort Akquise zu betreiben. Ja, dann sofort zu sagen, kann ich dir mein Portfolio schicken? Kann ich irgendwas machen? Man würde die Person einladen und es dabei belassen und dann mit Beiträgen auf sich aufmerksam machen und nicht mit einer privaten Nachricht sozusagen. Ihr könnt natürlich auch eine Nachricht schicken und sagen, du wurdest mir hier vorgeschlagen, ich mag, was du machst, dein Profil sieht interessant aus, das könnt ihr auch machen. Ich empfinde solche Nachrichten, ehrlich gesagt, wenn ich die bekomme, als ein bisschen störend, aber bestimmt nicht sehr störend. Also es ist manchmal, für manche ist das auch netter. Wenn ihr Angst davor habt, dass euch jemand fragt, kennen wir uns denn? Ja, also das höre ich oft, dass Menschen davor Angst haben, dass sie dann bekommen, hä, woher kennen wir uns oder wo haben wir uns kennengelernt? Dann legt euch eine Antwort bereit. Also mir ist das in 2,5 Jahren jetzt einmal passiert, tatsächlich, dass mich jemand gefragt hat und ich habe die Wahrheit geantwortet, die da war. Wir kennen uns nicht. Ich habe dein Profil gesehen. Ich fand das interessant, was du machst. Würde mich freuen, dich in meinem Netzwerk zu haben. Ja, wenn ihr diese Angst habt, legt euch diese Antwort bereit und dann wird das auch mit der Zeit einfacher werden, diese Person in euer Netzwerk zu holen. Wie viel ist die nächste Frage? Ich persönlich mache so 10 bis 15 Minuten die Woche. Das sieht dann tatsächlich mechanisch so aus, dass ich so Personen hinzufüge zu meinem Netzwerk. Ein bisschen gucke ich natürlich noch und manchmal mache ich das sehr gezielt, dass ich zum Beispiel nach Creative Director suche und dann alle, die ich finde, hinzufüge. LinkedIn warnt euch, wenn es zu viel wird. LinkedIn sagt dann sowas wie, Huch, dein Netzwerk wächst aber schnell. Vielleicht oder denke daran, dass du dich nur mit Personen verbindest, die du auch wirklich kennst. Ja, und dann passiert nichts. Das ist eine kleine Warnung. Dann solltet ihr aufhören in dem Moment und nächste Woche könnt ihr wieder weitermachen. Gibt es hier vielleicht hierzu schon Fragen? Weil ich weiß, dass das ein Thema ist, das immer viele Fragen aufwirft.
Eine können wir vielleicht schon reinnehmen, die Angelika hat gefragt, aber vielleicht kommst du später darauf, den Unterschied zwischen kostenlosen Account und dem Premium-Account. Kommst du da später noch drauf zu, oder?
Das ist nicht in der Präsentation, aber ich kann das gerne jetzt beantworten. Ich denke, dass der Premium-Account nur für Headhunter und HR-Personen gemacht ist. Da geht es darum, dass man andere Profile sich ansehen kann, ohne dass die Profile sehen, dass man sie sich angesehen hat. Ja, das ist der Vorteil sozusagen von dem Premium-Account und dass man selber auch immer sieht, wer einen das Profil von dir selber angesehen hat. Ich fahre seit 2,5 Jahren gut ohne Premium-Account und würde es auch nicht empfehlen. Ich denke, das ist rausgeschmissenes Geld in unserer Position sozusagen.
Und eine spannende Frage, die stelle ich mir auch immer in der EU. Wie sieht es mit Duzen und Siezen aus? Ist es okay, direkt zu duzen? Wie machst du das denn?
Ja, also in Berlin duzen sich eh immer alle. Und das ist bei mir einfach schon so drin. Aber es kommt natürlich wirklich darauf an, wer da die Person gegenüber ist. Ja, also das muss nach Bauchgefühl, würde ich sagen. Da habe ich selber keine Regel. Okay, dann würde ich weitergehen, ja?
Ganz kurz eine Frage will ich noch
Ja.
anschließen, die auch im Chat kommt, ist, es hat sich schon so angehört, du nimmst dir zwar Zeit, jede Woche gezielt Kontakte zu suchen, genau, auf das gezielt will ich hinaus,
Ja.
also du fügst Kontakte hinzu, du achtest aber schon darauf, dass das nicht völlig eine willkürliche Auswahl ist von Leuten, die dir gerade zufällig über den Weg gelaufen sind, also virtuell über den Weg
Ja.
gelaufen sind, sondern du suchst konkret, tatsächlich und bewusst nach potenziellen Auftraggebern oder Menschen, die dich zu Auftraggebern hinführen können im weitesten
Genau.
Sinne.
Oder Kooperationspartnern, genau. Tatsächlich habe ich mir irgendwann mal eine Liste gemacht an Berufsbezeichnungen von Menschen, mit denen ich entweder kooperieren kann, wie jetzt Art Director, oder Menschen, wo ich denke, dass sie mich beauftragen könnten. Also diese Berufsbezeichnungen. Und da kann man oben bei LinkedIn das eingeben, die Berufsbezeichnung, und dann zeigt LinkedIn einem diese Person in einer Liste. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wenn man einfach auf mein Netzwerk geht, auf LinkedIn, dann schlägt LinkedIn einem so gruppiert auch Menschen vor. Also zum Beispiel Menschen, mit denen du studiert hast. Ja, da kann man gucken, welche Menschen sind an der gleichen Uni gewesen wie ich. Oder Menschen aus dem Raum, bei mir jetzt Berlin-Brandenburg, da kann ich gucken, sind da noch Menschen, die ich irgendwo von außerhalb LinkedIn kenne, mit denen ich mich irgendwo schon getroffen habe oder die interessant sind. Oder Menschen, die einen ähnlichen Beruf haben wie du. Das ist jetzt für die meisten nicht so interessant, außer man, also für Akquise nicht so interessant, aber man kann sich natürlich gut mit KollegInnen vernetzen. Also da hilft LinkedIn einem und schlägt auch selber einem öfter mal einfach Personen vor und sagt, schau mal hier, kennst du die Person? Ihr habt nämlich 43 gemeinsame Kontakte, und dann kann man das auch annehmen sozusagen. Aber es ist natürlich schon auch schlau zu schauen, wer könnte mich, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wer sind meine Traumauftraggeber, und wer sind die Menschen in den Positionen, die mich beauftragen könnten. Und danach irgendwie zu suchen. Das ist strategisch sozusagen ganz schlau, ja.
Dankeschön. Ich habe dann, das ist noch eine sehr spezielle Frage, die Heike
Ja.
gerade stellt. Sie arbeitet im Bereich Human Resources und nutzt aktuell ihr Profil, also quasi für diesen Beruf. Und daraus ergibt sich ein Netzwerk, das im Corporate-Bereich zu Hause ist, quasi. Wie kann ich den Switch machen, um meine kreative Karriere voranzutreiben? Da würde ich mich konkret fragen, ist es möglich, einfach auf LinkedIn ein zweites Profil aufzumachen, also mit einer anderen E-Mail-Adresse? Und ich habe dann eben zwei, eins für Arbeitgeber X und eins für mich. Wäre das ein Weg? Also von null starten quasi.
Das ist ein, also als HR bist du, Heike, dann unter deinem Klarnamen sozusagen. Da hast du dein privates Profil, ja?
Ja, Heike schreibt gerade, es geht leider nicht, also mit mehreren Profilen.
Nee, das geht nämlich wirklich nicht.
Ah, das
Also
ist
man
ja.
kann unter seinem Klarnamen, man kann natürlich zwei Profile haben, ein Unternehmensprofil und ein privates Profil, aber das war's sozusagen. Dann würde ich wahrscheinlich an deiner Stelle, wenn du jetzt von diesem Job sozusagen, ja, dieses Profil natürlich als HR nutzen musst, würde ich als Illustratorin wahrscheinlich ein Unternehmensprofil dann machen und mit dem Unternehmensprofil da weitermachen.
Danke.
Okay, dann gehe ich hier weiter zu dem Punkt Folgen versus Vernetzen. Das wird bald wahrscheinlich passé sein, weil, wie ich schon gesagt habe, LinkedIn bringt gerade sehr viele Neuerungen ein und wird bald zu einer Content-Plattform werden und dann wird es wahrscheinlich nur noch Folgen geben. Aber im Moment gibt es den Unterschied zwischen Folgen und Vernetzen und der Unterschied ist riesig für uns, denn mit wem wir uns vernetzen, der sieht in seiner Timeline unsere Beiträge. Wem wir folgen, dessen Beiträge sehen wir, aber er sieht unsere Beiträge nicht. Das heißt, wenn wir das so nutzen wollen, dass wir uns vernetzen mit Menschen und immer wieder in ihrer Timeline auftauchen wollen, damit sie irgendwann an uns denken, dann müssen wir auf dieses Vernetzen gehen. Und das ist nicht immer ersichtlich. Man sieht nur noch diesen Folgen-Button bei Personen, die viele Kontakte haben. Man kann aber immer über diesen Punkt mehr und dann runtergehen, vernetzen, sich dennoch vernetzen. Und das würde ich immer bevorzugt machen. Außer jetzt bei Profilen wie zum Beispiel irgendwelchen LinkedIn-Gurus, wo man einfach nur wirklich von denen lesen will, wie man diese Plattform nutzt oder so, aber sie nicht als AuftraggeberInnen sieht. Da kann man nur folgen und dann sehen die nicht, was wir selber posten und dann ist es auch okay. So, jetzt kommen wir zum dritten Standbein. Wir haben jetzt das Profil aufgebaut. Wir vernetzen uns regelmäßig und jetzt müssen wir posten. Ich gehe hier jetzt ein bisschen auf die LinkedIn-Sprache ein. Ich denke, dass jedes soziale Medium eine eigene Sprache hat und die LinkedIn-Sprache ist auch relativ speziell, denn sie hat eigentlich immer einen Business-Bezug. Das heißt nicht, dass wir immer nur über unsere Projekte schreiben müssen und über unser Business. Aber wenn wir etwas privater schreiben möchten, zum Beispiel über unseren Urlaub, sollte dieser Beitrag auch einen Businessbezug haben. Das heißt, wir schreiben dann zum Beispiel darüber, wie ausgeruht wir nach so einem langen Urlaub wieder zur Arbeit kommen. Ja, da ist der Businessbezug zur Arbeit. Oder wenn ich über meine Mutterrolle schreiben will, schreibe ich über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. LinkedIn ist keine Plattform wie, sage ich mal, Facebook oder auch Instagram, wo private Themen nur ganz privat ohne Businessbezug stattfinden oder relevant sind. Ja, also wenn das mal passiert, dann ist das auch alles nicht schlimm und LinkedIn straft einen nicht ab, aber die sind dann nicht besonders erfolgreich und bringen nicht besonders viel. Der zweite Punkt ist, dass auf LinkedIn Storytelling betrieben wird. Und auf LinkedIn interessiert es niemanden zu sagen, das ist mein neues Projekt. Solche Beiträge werden nicht wahrgenommen, sage ich mal, nicht kommentiert. Da werden keine Reaktionen drauf kommen. Da geht es darum zu erzählen, wie bin ich dazu gekommen? Was war daran herausfordernd? Was hat mich daran erfüllt? Die Beiträge sind länger und es geht um eine Art Storytelling. Und der dritte Punkt ist, dass LinkedIn Engagement fördert. Ja, also LinkedIn ist wirklich eine Plattform, wo diskutiert werden will. Dementsprechend sind am Ende von den Beiträgen meistens auch Fragen, die zur Diskussion anregen. Und auch Kommentare unter anderen Beiträgen sind sehr, sehr wichtig. Wenn man nun jetzt nicht wirklich weiß, was man posten sollte, kann man erstmal damit anfangen, sich zu überlegen, was die Zielgruppe ist, also welche AuftraggeberInnen man haben möchte, was der eigene USP ist, also Unique Selling Point, was einen so ausmacht, was einen von anderen Kreativen unterscheidet und was der Mehrwert ist dessen, was man da so zeigen kann. Ja? Also es gibt Ich poste jetzt seit 2,5 Jahren zweimal die Woche und manchmal ist es nicht ganz so einfach, Themen zu finden, aber nach 2,5 Jahren, aber man kann wirklich sich das aneignen und irgendwann geht man durch die Welt und sieht die Themen einfach vor sich. Ja, man kann viel dazu schreiben, wieso Illustration überhaupt relevant ist, was Illustration von Fotografie unterscheidet, wie Unternehmen von Illustration profitieren, wie der eigene Werdegang war, was die eigenen Werte sind, mit wem man gerne zusammenarbeitet. Also eine ganze Bandbreite an Themen, die weit hinausgehen über dieses, das ist mein neues Projekt. Daran arbeite ich gerade. Auch das kann und sollte man posten, aber auf eine andere Art und Weise. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ist das jetzt mein Traumprojekt? Warum bewegt mich das? Was ist daran schwierig? Also das so ein bisschen alles beschreiben. Ich möchte unterscheiden zwischen fachlichen und persönlichen Content. Ich habe ja gerade gesagt, persönlicher Content hat eigentlich auf LinkedIn direkt nichts zu suchen, aber wenn es persönlicher Content mit beruflichem Bezug ist, dann sehr wohl. Fachlicher Content ist Content, der der Zielgruppe halt Mehrwert bietet. Ja, also ich habe hier einen meiner berühmtesten Posts war eine Illustration für das DM-Magazin Alverde über New Work. Gut, das ist ein Thema, das geht natürlich auf LinkedIn einfach. Ja, New Work ist eh so ein LinkedIn-Top-Thema und dann war da hier noch eine berühmte Frau auf dem Cover von dem Magazin. Aber da spreche ich in diesem Post halt über New Work und wie ich das illustriert habe und was dazugehört. Und das ist so ein fachlicher Content, der mich als Expertin positioniert. Und leider erhalten diese fachlichen Content-Posts dennoch meistens etwas niedrigere Views als die persönlichen Content-Beiträge. Denn auch Unternehmen sind Menschen und Menschen beauftragen Menschen und Menschen wollen Menschen kennenlernen. Ja, und deswegen, wenn wir uns persönlich zeigen mit einem beruflichen Bezug, dann inspiriert das unsere Zielgruppe, dann unterhält es unsere Zielgruppe und erzielt meistens noch etwas höhere Views, dann meistens vielleicht noch mit einem schönen Porträt dazu. Das geht auch oft sehr gut auf LinkedIn. Und ja, das lässt die Leser einfach in deine Welt eintauchen und dich als Mensch kennenlernen. Und damit bleibt man auch eher im Gedächtnis. Ich würde dennoch dazu raten, diese fachlichen und persönlichen Content in einem Verhältnis von 2:1, also zwei fachliche Beiträge und dann ein persönlicher Content-Beitrag zu machen. Denn es ist immer noch eine berufliche Plattform einfach und es soll jetzt nicht in Richtung irgendwie Influencertum gehen. Hattest du hier eine Frage, Jürgen, hast du, oder ist das?
Ich hatte keine, aber ich glaube, es passt eine ganz, ganz gut
Ja,
dazu, die gerade
super.
im Chat kam. Tanja Meyer fragt, haben deine Postings denn zusätzlich immer eine passende Illustration als Bild, um deine Fähigkeiten zu zeigen?
Nein, ich habe auch sehr viele Fotos. Ich habe letztes Jahr tatsächlich in ein Fotoshooting investiert, extra dafür, damit ich so ungefähr 80 Fotos habe, die ich auch auf LinkedIn posten kann. Aber wir haben den großen Vorteil, dass wir viel Bildmaterial haben als Illustratoren. Und das kann man sehr gut abwechseln, ja, Illustration und dann mal ein Bild. Also das geht auch sehr, sehr gut, die Illustration zu posten.
Zu deinem Shooting kam auch die Frage, ob du deinen Fotografen oder die Fotografin nennen würdest, weil die Fotos sehr gelungen sind. Wenn du
Ja,
den teilen
sehr
möchtest,
gerne,
das
sehr
wäre
gerne.
toll.
Vielleicht schreibe ich das am besten, obwohl ich, ne, die heißt Katja Henschel
Ja.
und sitzt in Berlin und die kann ich sehr, sehr empfehlen.
Super, vielen Dank.
Sehr gerne. Jetzt habe ich hier meine Content-Strategie für euch so aufgebröselt, wie viel Zeit ich wofür brauche und aufwende pro Woche jetzt seit 2,5 Jahren. Jetzt ist das auch schon so im Blut drin, dass das einfach funktioniert. Und zwar habe ich meine Woche so geteilt, dass ich zweimal die Woche poste, zweimal die Woche kommentiere und einmal die Woche mein Netzwerk erweitere. Montags und freitags kommentiere ich bewusst. Also es passiert mir natürlich auch mal sonst so, dass ich auf LinkedIn bin, was sehe und kommentiere, aber montags Und freitags nehme ich mir bewusst ungefähr 15 Minuten Zeit, um runterzuscrollen und zu schauen, gibt es Beiträge, die interessant sind für mich, wo ich einen Kommentar mit Mehrwert drunter setzen könnte. Wieso mache ich das? Wenn wir kommentieren, sieht das das Netzwerk der Person, die gepostet hat. Und so kann man sein Netzwerk auf einfache Art und Weise erweitern, denn wenn unser Kommentar etwas mit einbringt, werde ich danach auch angefragt, in das Netzwerk sozusagen der anderen Person einzutreten. Das heißt, das ist eine sehr einfache Form, sich auch wieder als Expertin zu positionieren mit wenig Aufwand und wenig Zeit. Und LinkedIn lebt davon, dass man kommentiert. Deswegen, das ist es auch ein wichtiger Punkt. Ich poste dienstags und donnerstags, meistens morgens. Das ist aber, muss man schauen, wann sind die Personen, die ich erreichen möchte, wahrscheinlich auf LinkedIn. Die meisten Personen sind entweder vor der Arbeit, in der Mittagspause oder nach der Arbeit auf LinkedIn. Ja, also man kann morgens, mittags oder abends, aber nicht so in den Hauptarbeitszeiten. Da sitzen die meisten nicht auf LinkedIn, würde ich nicht posten. Aber es kommt drauf an, auch wer eure Zielgruppe ist. Wenn das Selbstständige sind, sind die Zeiten wiederum ganz anders, würde ich sagen. Für die Beiträge nehme ich mir circa 45 Minuten Zeit zum Schreiben, Posten und Beantworten der Kommentare zweimal die Woche. Und mein Netzwerk erweitere ich, wie gesagt, so 15 bis 30 Minuten einmal die Woche am Mittwoch. Das heißt, wenn man das so zusammenrechnet, haben wir hier eine halbe Stunde und hier eine halbe Stunde. Es ist eine Stunde und dann noch anderthalb, 2,5 Stunden, die ich ungefähr wöchentlich in LinkedIn investiere und dadurch wirklich schon viele Aufträge bekommen habe. Ich finde im Vergleich dazu, wie viel Zeit ich früher in Instagram investiert habe und wie sehr mich diese Plattform auch dann reinzieht, wenn ich da was gepostet habe und ich dann in so ein Rabbit Hole irgendwie verschwinde und da mir selber was angucke, ist das ein geringer Zeitaufwand. Irgendwie ist LinkedIn für mich nicht so ein Rabbit Hole. Ich poste da, ich kommentiere, ich schau mal, aber das zieht nicht so viel Zeit wie Instagram, aus meiner Perspektive. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall eine Probe wert, da diese 2,5 Stunden pro Woche zu investieren und zu schauen, ob das auch bei euch klappt.
Wenn ich dazu noch was fragen darf, Carolina,
Ja.
diese Tage, Dienstag und Donnerstag, sind die für dich gut, für deinen persönlichen Zeitplan oder sind die für LinkedIn auch wirklich, ist das hilfreich an diesen Tagen?
Beides. Also ich habe das mal recherchiert, oder ich habe das mal in einem Podcast gehört, dass das Tage sind, die ganz gut gehen. Am besten geht das Wochenende, aber da ehrlich gesagt habe ich frei. Also da habe ich mich einfach persönlich dagegen entschlossen, am Wochenende zu posten. Und ja, Dienstag und Donnerstag gehen wohl ganz gut, weil da alle schon so in der Arbeitswoche sind und noch nicht aus der Arbeitswoche raus. Und aber für mich ist es auch so, dass ich nicht sofort Montag früh irgendwie einen Post machen möchte und auch nicht meine Woche damit enden möchte. Auch für mich ist das einfach ein ganz guter Zeitpunkt.
Und wie weit planst du den Inhalt voraus? Also hast du so einen Redaktionsfahrplan, weil die Frage auch gerade kam, hast du
Ja.
so einen Contentplan im Voraus oder wie spontan
Meiste
kommt?
Zeit poste ich spontan. Wenn ich in längeren Urlaub fahre, mache ich mir einen Redaktionsplan und poste dann ja, aus dem Urlaub heraus das, was ich mir geplant habe. Aber meistens mache ich es tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so professionell spontan, weil mir die Themen dann auch in der Woche kommen und ich auch immer gerne mit dieser Energie poste, die wirklich in diesem Thema drin ist sozusagen. Und ich bin da schon so routiniert in Beiträge schreiben, weil ich das ja jetzt schon ein paar Jahre mache, dass das ganz gut geht. Aber also wahrscheinlich ist es gar nicht schlecht, sich mal so einen Themenkatalog und einen Contentplan anzulegen, weil man, wenn, vor allem am Anfang, und das habe ich am Anfang auch gemacht, also das hatte mir meine Mentorin auch empfohlen und ich hatte damals auch so ein 1:1-Coaching mal gemacht mit jemandem, der mit mir meine Kernthemen herausgearbeitet hat. Und ganz viele Ideen zu Themen mit mir herausgearbeitet hat, damit mir das leichter fällt. Genau.
Das analysierst du dann auch, weil es kam auch gerade als die Frage, ob es so eine Art Analyse-Tool gibt. Also du machst danach eine Auswertung deiner Beiträge.
Ja, es gibt ein Analyse-Tool auf dem eigenen Profil. Relativ weit oben steht dann Analyse und Zahlen. Und da kann man sehen, was waren die Beiträge, die jetzt am besten angesehen wurden in den letzten 7 bis 316 Ta 360 Tagen oder wo wurde am meisten kommentiert. Das analysiere ich auch und gucke mir das an. Und tatsächlich, was auch noch schön ist, man kann sogar Beiträge so ein bisschen recyceln. Ja, also nach einem Jahr kann man ungefähr das Gleiche noch mal ein bisschen anders beleuchtet auch posten. Das merkt auch keiner, dass man das schon mal gepostet hat. Ja, da erinnert sich keiner dran. Ich habe zum Beispiel angefangen, auf Englisch zu posten vor 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, und ich konnte diese englischen Beiträge dann jetzt noch mal übersetzen und noch mal auf Deutsch nach 2 Jahren locker verwenden. Also man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Da erinnert sich keiner dran, dass man das schon mal gemacht hat.
So mache ich das demnächst mit den Infobriefen auch. Das ist schon mal ein guter Tipp. Die Maike hatte noch eine gute Frage.
Ja.
Jetzt ist es nur verwischt Richtung Storytelling gegen das, ob du da eine Hilfestellung hast, die man Beiträge aufbauen kannst. Aber ich nehme an, dazu kommst du auch noch, oder? Zu
Genau, ich
dem.
zeige nochmal so eine Anatomie von einem guten Beitrag gleich und genau, da komme ich noch dazu.
Super, dann lasse ich dich erstmal weitermachen.
Hier zeige ich mal die Content-Formate, die ich als relevant empfinde und die ich immer sehe. Oh, Entschuldigung. Da kommt dann gleich der Postaufbau. Genau. Es gibt viele Content-Formate auf LinkedIn. Ich glaube insgesamt 8 unterschiedliche. Ich würde mich jetzt auf 3 fokussieren, die ich immer wieder sehe und die ich auch selber benutze. Das allerhäufigste ist tatsächlich Text plus Foto. Die Texte sind, wie gesagt, auf LinkedIn etwas länger, glaube ich, als auf Instagram, so 1600 Zeichen lang ungefähr durchschnittlich. Und dazu ein schönes Porträt oder eine schöne Illustration ist am häufigsten und geht tatsächlich auch am besten. Was ich auch sehr gerne mache, ist ein Karussellpost. Das ist auch so ähnlich wie auf Instagram, dass man dann so durchswiped sozusagen durch die Posts. Das eignet sich fantastisch für Erklärbeiträge, fachlichen Content. Ich habe viele davon gemacht jetzt in letzter Zeit. Aus meinem LinkedIn-Buch sitzt du zum Beispiel die 3 Fehler, die Kreative auf LinkedIn begehen, und dann kannst du so 1, 2, 3. Das ist ganz schön. Und die kann man wunderbar zum Beispiel mit Canva erstellen, auch mit dem Free-Account von Canva. Da gibt es ganz, ganz viele Karussell-Posts für LinkedIn schon vorgefertigt. Und dann fügt man da seine eigenen Fotos und Infos rein. Also das kann ich euch wirklich ans Herz legen, weil die dann total schön aussehen und auch viel Aufmerksamkeit erregen. Und
Darf ich
das
da
tut.
kurz mit einer Frage dazwischen grätschen? Hast du ein bevorzugtes Format für deine Bildbeiträge oder Karussells oder bist du da völlig frei? Mal hoch, mal quer, mal Quadrat?
Also die Karussells sind immer Quadrat, wenn ich mich nicht irre.
Okay.
Und die Fotos sozusagen, da ist es relativ egal, ob das hoch oder quer ist. Und die anderen Formate kann ich auch ehrlich gesagt Canva gut empfehlen, weil Canva, wenn man dann eingibt, LinkedIn Beitrag, dann hat Canva da schon die richtigen Formate sozusagen, wie es am besten ausgespielt wird. Also damit kann man auch mal gut anfangen, wenn man. Also heute hatte ich den Beitrag, dass der Vortrag hier stattfinden wird. Das war auch so ein quadratisches Foto mit, also ein Foto von mir und dann die Informationen zu dem Beitrag. Das habe ich auch mit Canva gemacht. Also das kann ich wirklich empfehlen, das visuell so ein bisschen aufzupäppeln und dann damit auch so ein bisschen sein Branding ja darzustellen, weil ne, wenn man die gleichen Farben nutzt in dem Post und so, das sieht natürlich auch immer schön und professionell aus. Aber zweitrangig, ja?
Super,
Kein
danke.
Druck machen sozusagen. Genau, und der dritte,
Sorry, jetzt
ja.
haben wir noch ganz kurz die Frage, ob man noch Videos der GIFs posten kann. Das würde ich gerne noch.
Man kann beides posten, ja. GIFs und Videos kann man posten. Es ist relativ selten, dass ich das sehe. Ich habe es selber auch ein paar Mal gemacht, tatsächlich. Und man kann Dokumente posten, man kann Artikel posten. Also wie gesagt, man kann fast alles, was man sich so ausdenken kann. Aber es ist nicht besonders häufig, dass das vorkommt. Was für mich noch als drittes Content-Format gut geht, ist eine Umfrage. Die laufen dann meistens über eine Woche und das ist sehr schön, um die Zielgruppe oder das Netzwerk, was man sich da erschaffen hat, auch ein bisschen kennenzulernen und da so ein bisschen in die Interaktion zu gehen. Also das sehe ich auch häufiger und nutze es auch gerne. Und genau, das sind so die drei, die ihr euch als erstes angucken könnt. Aber letzten Endes Text plus Foto, damit fahrt ihr immer gut. So, hier ist jetzt ein erfolgreicher Beitrag. Da habe ich mal einen nicht von mir genommen, sondern von einer LinkedIn Ghostwriting Creator sozusagen, die das beruflich macht, und habe ihn so ein bisschen seziert für euch, wie so ein erfolgreicher LinkedIn-Beitrag aussieht. Das ist der obere Teil. Der untere Teil ist dann das besagte Foto, ja? Aber da kommen wir gleich dazu. Ganz oben, die ersten zwei, drei Zeilen sind tatsächlich entscheidend dafür, wie erfolgreich der Post wird. Das heißt, es braucht eine Art Hookline. Denn was man sieht, ist das Foto und die ersten zwei, drei Zeilen. Wenn sie hier eine Leerstelle hat, dann sind das nur zwei. Und sie hat hier zum Beispiel geschrieben: Mein Chef hat zu mir früher öfter gesagt, du musst sichtbarer sein. Und ich habe es gehasst. Ja, das ist schon so eine Hookline, wo man sich denkt, dann lese ich mal weiter. Ja, das ist eine Kunst, sich das anzueignen, diese Hooklines zu schreiben. Was ich manchmal mache, gebe ich zu, ist, ich schreibe einen Post darüber, was ich schreiben möchte, und gebe den dann ChatGPT und sage, schreib mir jetzt dazu noch mal eine Hookline oder spuck mir mal fünf Hooklines dazu aus, und dann gucke ich mir das an, was der sie mir da ausspuckt. Aber man muss sich dessen bewusst sein, dass diese Sätze wichtig sind, damit jemand dann hier auf Weiterlesen klickt und sich das Ganze durchliest. Die Beiträge sind meistens durch Leerzeilen und Stichpunkte strukturiert. Die sind ja lang und sie sollen aber leicht zu lesen sein. Und das ist, wenn das nur so ein Fließtext ist, schreckt das die meisten ab. Und so kann man tatsächlich auch Teile davon überspringen und trotzdem die Quintessenz davon sozusagen mitbekommen. Und es ist schön, wenn die so schön strukturiert sind. Auf LinkedIn werden Emoticons benutzt, aber sie werden meistens als Stichpunkte benutzt und nicht mitten im Text, so Smileys, sowas, das geht nicht so oft, sondern tatsächlich öfter wie hier, so ein bisschen, um zu zeigen, was da jetzt gleich kommt als Stichpunkte. Genau. Dann kommt am Ende meistens ein Call to Action. Vor allem sind es Fragen, Fragen, die dazu animieren sollen, in die Diskussion zu gehen und in den Kommentaren einfach ja in den Austausch zu gehen. Hier bei diesem Post ist es jetzt ein Call to Action, einen Termin auszumachen. Das kann man auch von Zeit zu Zeit mal machen. Ja, zu sagen, wenn du mich kennenlernen willst, dann schreib mich an, oder wenn du mal mein Portfolio sehen willst, das kann man auch ganz unten machen. Dann kommen oft noch Hashtags. Hashtags sind sehr viel weniger Hashtags als bei Instagram. Es werden so maximal 3 bis 5 Hashtags unten gesetzt. Die sind auch nicht so wichtig wie bei Instagram. Es wird kaum gesucht nach Hashtags, aber sie schaden auch nicht. Wichtig ist, wie gesagt, ein Foto oder ein Bild, das, ja, es erweckt einfach Aufmerksamkeit. Das wissen wir ja als Illustratoren, dass Bilder Aufmerksamkeit erregen. Deswegen, das ist schon auch wichtig. Aber es versteht sich auch von selbst, der Inhalt, nicht die Form, ist das Allerwichtigste. Ja, was ihr zu sagen habt, ist wichtiger als jetzt hier diese Punkte anzugehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage zu dem Storytelling beantwortet hat von der Kollegin oder ob sie da noch genauer nachfragen möchte.
Maike, die Frage kam, glaube ich, von dir. Ah, hat sich erledigt. Prima. Super. Mal kurz durchscrollen, ob sonst noch was war. Mit Farben, ich weiß nicht, Qualität, ob das später ein Thema wird. Ansonsten war eine Frage, ich habe heute was in LinkedIn gepostet, und die Farben meiner Illustration hatten gar nichts mit dem Original zu tun, war ein RGB. Wie kann ich das verhindern? Fällt dir da spontan dazu was ein?
Oh, nee, das wundert mich aber auch. Also, das
Okay.
hatte ich noch nie, habe ich noch nie so bemerkt. Auch bei meinen Illustrationen.
Also wenn sonst jemand die Erfahrung gemacht hat, kann er vielleicht in den Chat schreiben. Weil sonst sind mir jetzt erstmal keine Fragen aufgefallen. Jürgen, du noch?
Jetzt nur, weil das vielleicht hat sich auch interessant. Nutzt du LinkedIn hauptsächlich über dein Handy oder machst du das an deinem Desktop-Rechner?
Ich kommentiere über mein Handy meistens von irgendwo unterwegs und erweitere mein Netzwerk fast ausschließlich über mein Handy, weil ich das so an der Kasse, wenn ich warte, mache oder im Bus. Beiträge schreibe ich aber meistens am Rechner, also
Okay.
Bios würde ich sagen, ja. Hier war eben noch jemand, der die Hand gehoben hat, aber ist jetzt schon wieder weg.
War wahrscheinlich ein Versehen, das ging so schnell.
Naja.
Ah, Timo hat gerade eine Antwort eingestellt, das ist ja schon mal gut. Super, die Experten können unter sich schon mal weiter diskutieren, das ist toll. Vielen Dank dafür auch im Chat.
Okay, dann gehe ich ganz kurz auf die Reaktionen, die LinkedIn so erlaubt, ein. Die unterscheiden sich so ein bisschen von Instagram. Das Herzchen wird nicht so oft genutzt. Ja, es ist viel irgendwie Daumen hoch oder dieses hier, ich bin inspiriert davon. Das sehe ich am häufigsten, den Daumen hoch und inspiriert. Also Kommentare ging ich ja schon drauf ein, sind relativ wichtig. Was man machen kann, was so ein bisschen ein kleiner Trick ist, wenn man den Beitrag, den jemand anderes geschrieben hat, teilt, dann ist das sozusagen auch dein eigener Beitrag. Das kann man entweder einfach direkt tun oder mit eigenem Kommentar tun. Und so spart man sich einen eigenen Beitrag, wenn jemand anderes schon was Tolles gepostet hat, man dazu was sagen will und einfach hier auf Teilen klickt. Ich möchte hervorheben, dass man ja auf LinkedIn unter dem Klarnamen agiert. Das heißt, man kommentiert auch unter dem Klarnamen, was zum einen vielleicht ein bisschen Druck ausübt, zum anderen aber auch dafür sorgt, dass dort wenig Hate geschieht, ja, und das eine sehr korrekte Plattform ist, wo ja nichts unter der Gürtellinie sozusagen passiert, weil das ist ja der Klarname, dann ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeber damit einem verbunden. Also das ist eine muss man eigentlich keine Angst haben. Das ist ein sehr respektvoller Ton. Und wichtig zu wissen ist, das, was man kommentiert, wird vom eigenen Netzwerk auch gesehen. Ja? Also wenn ich einen Kommentar schreibe, sieht das theoretisch mein ganzes Netzwerk. Und dann auch noch das ganze Netzwerk von der Person, unter der ich kommentiere. Ja, das ist auch eigentlich relativ wichtig zu wissen. Es ist ein Pluspunkt, damit kann man sein Netzwerk erweitern. Es ist aber auch so, ja, dass das einfach gut zu wissen ist, bevor man da Quatsch kommentiert, sage ich mal. So ein bisschen zusammenfassend würde ich sagen, dass die drei größten Fehler, die ich sehe, wenn ich Kreative auf LinkedIn sehe, sind Copy-Paste von Instagram. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, ja, ich gebe mir schon so eine Mühe auf Instagram. Ich kann nicht zwei Plattformen gleichzeitig oder drei Plattformen gleichzeitig bedienen. Ich reposte das einfach. Nur leider sieht man das sofort. Es sind zu viele Hashtags. So viele Hashtags postet niemand auf LinkedIn wie auf Instagram. Die Texte sind meistens zu kurz und es gibt kein Storytelling, sondern es heißt irgendwie mein neuer Auftrag. Das sehe ich am häufigsten bei Illustratoren, diesen Fehler sozusagen. Da heißt mein neuer Auftrag, vier, fünf Bilder, ganz viele Hashtags und dann passiert nichts. Es ist natürlich auch nicht schlimm, ja. Also man wird nicht abgemahnt deswegen. Es findet auch keiner blöd, aber es hilft auch nicht. Also es bringt einen nicht weiter. Der zweite größte Fehler ist die fehlende Interaktion. Das heißt, man kommentiert nicht unter anderen Beiträgen und man postet nur seinen Beitrag. Man reagiert nicht auf die Kommentare unter dem eigenen Beitrag. Das ist, ja, davon lebt die Plattform und das müssen wir uns da auch angewöhnen. Naja, und der allergrößte Fehler meiner Meinung nach ist die Inaktivität generell. Man legt sich einfach nur ein Konto an und dann schreibt man keine Beiträge, kommentiert nicht und ist nicht strategisch dabei sozusagen. Und dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die Aufträge von alleine kommen, wenn man nicht strategisch und regelmäßig einfach dabei bleibt. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen von meinem Input und bin offen für Fragen und Diskussionen und weitere Erläuterungen.
Das ist schön. Schon mal ganz herzlichen Dank. Hier waren so viele Fragen im Chat. Ich würde mal sagen, wer fragen möchte, ach prima, hat es gerade angefangen. Das war nicht meine Bitte, dass man einfach die Hand hebt und loslegt, bevor Jürgen und ich die ganze Zeit die Fragen ablesen, dass man auch mal eine andere Stimme hört. Dann, wer war die Erste? Ich weiß gar
Die
nicht.
Marie Pascal war die
Ja.
erste.
Oh,
Die
wow,
schnellste.
war ich am schnellsten. Was mich mal interessieren würde, ist, du hast ja, ich habe auch deinen LinkedIn Feed vorher ein bisschen angeschaut, du hast ja oft einfach ein Porträtfoto und dann Content dazu. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es, dass es eine Beziehung gibt zwischen dem Bild und dem Beitrag? Weil ich finde, das ist ja auch also eine große Zeitfrage, wenn man da immer irgendwie als Illustrator zum Beispiel jedes Mal eine Illustration erstellt für den Beitrag, dann ist man halt über die 45 Minuten deutlich hinaus. Oder ist das eher so, dass der Algorithmus, weiß ich nicht, ob das da auf LinkedIn auch so ist, hauptsächlich auf Gesichter geht und dass eigentlich Porträts oder irgendwas mit Gesichtern immer gut sieht? Also ich fange mal an zu sagen, dass der Algorithmus bei LinkedIn weniger ins, also da wird tatsächlich noch sehr viel menschlich geschaut und der fällt weniger ins Gewicht als bei anderen Plattformen. Ein Porträt kommt aber eigentlich immer gut, wenn man den Menschen dahinter sieht. Ich würde tatsächlich, also ich habe anfangs auch Illustrationen zu Beiträgen erstellt. Das hat dann auch mehr als 45 Minuten gedauert. Ich habe zum Beispiel versucht, NGOs zu interessieren an meinem Account und habe dazu zum Beispiel so ein ganz großes Poster mit Food Waste Sachen erstellt. Also wenn man sich da auch ins Zeug legt, dann sieht man auch die Resultate davon. Aber das muss man nicht immer machen. Und ein Bild von einem selber, das passt eigentlich immer zu dem, was man schreibt, würde ich sagen, ne? Und eine passende Illustration zu finden zu einem Thema, was man schreibt, kann man vielleicht auch öfter mal. Ich würde es aber nicht extra dafür immer erstellen, definitiv nicht. Das ist viel zu viel Arbeit, ja.
Super, danke.
Gerne.
Eva, bitte.
Danke. Ich bin immer noch irgendwie ganz baff, dass man die Leute einfach so anfragt, also vernetzt, ohne was dazu zu schreiben. Also
Ja.
ich habe dich ja angeschrieben, weil ich mich mit dir vernetzen wollte und jetzt sagst du, ah, das findest du eigentlich nervig. Das verunsichert mich total, weil ich immer denke, wenn ich jetzt mein Zielpublikum anschreibe, warum sollten die darauf reagieren, wenn ich nichts dazu sage? Warum ich sie anschreibe?
Ja,
Ob
nee,
ich sie vernetzen will.
das kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil das einfach so eine soziale Norm ist, die wir in uns haben, ja, in uns tragen, gelernt haben. Und das geht gegen diese soziale Norm, uns so zu verhalten. Und deswegen ist das ein unangenehmes Gefühl, am Anfang das so zu machen. Ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich das seit 2,5 Jahren so mache und keine negativen Reaktionen darauf erfahren habe. Nur eine Person, wie gesagt, in 2,5 Jahren hat gefragt, kennen wir uns? Wenn man jetzt jemand ist, der ein großes Netzwerk hat. Also ich finde es gar nicht nervig, dass mir jemand schreibt, aber stell dir vor, mir schreiben jetzt 30 Personen am Tag. Das ist es, weißt du? Und
Ah, okay, ja.
wenn du jemanden hinzufügst, der ein großes Netzwerk hat, dann schreiben dieser Person 50 Personen am Tag oder 100 Personen am Tag. Wenn diese Person 100 Nachrichten bekommt, wie schön in deinem Netzwerk zu sein, dann ist sie natürlich irgendwann, ist es zu viel, ne?
Ja,
Und
okay, das macht
so
Sinn.
meine ich das sozusagen.
Ja.
Und dieses Gefühl, vollkommen nachvollziehbar, fang an vielleicht auch mit Nachrichten, wenn dir das lieber ist, aber das geht auch irgendwann vorbei, wenn du merkst, ne, du machst es einfach und irgendwann gewöhnt man sich dran und überwindet sich und du musst dir einfach immer nur sagen, dafür ist die Plattform da. Es ist eine Netzwerkplattform, um zu netzwerken. Und wenn ich auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, kenne ich da auch niemanden.
Danke.
Gerne.
Super, dann Tanja und Cleo danach.
Ja, danke schön. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen. Hallo erstmal, danke schön für deinen Vortrag. Es ist ganz, ganz toll, dass du das machst für uns. Ich habe immer noch so Schwierigkeiten, was ganz speziell die Content-Erstellung betrifft, weil ich habe mich auch auf dein Profil natürlich umgeschaut. Ich habe dir ja auch geschrieben in den Kommentaren, so geil, ich bin dabei, ich war letzte Woche Donnerstag schon da. Aber dein Content besteht ja ganz, ganz großen Teils eben aus deiner Positionierung. Wie kann ich LinkedIn verwenden als, also du hast immer so sehr viel Coaching-Content und den kann ich total nachvollziehen. Da haben sehr viele Leute was von. Aber bringt dir der Content dann auch Illustrationsjobs? Oder wie unterscheidet sich ein Illustrationscontent mit dem Ziel, ich möchte gerne meine Illustrationskunden ansprechen mit einem Coaching-Content, so wie du jetzt in letzter Zeit natürlich auch durch das E-Book und durch das EO Remote viel drin hattest.
Ja, also erstens super, dass du dich vernetzt hast und das habe ich vergessen zu sagen. Ihr könnt euch alle gerne mit mir auf LinkedIn vernetzen nach diesem Vortrag und ich nehme euch alle gerne in mein Netzwerk auf und dann könnt ihr tatsächlich auch gucken. Dieser Coaching-Content bei mir ist jetzt seit November letzten Jahres, weil ich ja dieses E-Book erstellt habe sozusagen. Wenn du weiter runter scrollst, du kannst auf jeden Fall alle meine Beiträge sehen von den letzten 2 Jahren, wirst du bis November letzten Jahres alle anderen Arten von Content sehen, die ich da gemacht habe. Und es unterscheidet sich total. Also ich habe jetzt durch diesen Content zu LinkedIn selber gar keinen Auftrag bekommen, natürlich nicht. Ich habe durch Beiträge wie ja, zu Themen, die meine Werte sind, wo ich mich versucht habe, als Expertin für nachhaltige Illustration zu positionieren, bin ich so Menschen im Gedächtnis geblieben, dass sie dann, wenn sie Illustrationen zu Nachhaltigkeitsthemen haben wollen, an mich denken. Und so versuche ich mich als, also ich habe mir meine Nische gesucht, für wen will ich arbeiten, was will ich arbeiten und poste dazu sozusagen, ja. Und
Okay.
manchmal auch natürlich etwas persönlichere Themen, wie bei mir sind diese 2 Hauptthemen, diese persönlicheren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil ich einfach ein kleines Kind habe und so ein bisschen Remote Work, weil ich gerne viel reise. Aber die Fachthemen sind, wie gesagt, wieso ist Illustration einfach der Shit, den ihr haben müsst und was sind meine Werte und für wen arbeite ich gerne und was sind die Aufträge, die mein Herz erfüllen, damit
Ja,
ich
okay.
wiederum weitere solche Aufträge anziehe.
Ja, wenn du dich dann zwischenzeitlich mal so umpositionierst, ne, also weil du hast ja das E-Book erstellt, schadet das deinem LinkedIn-Content? Also ist das schlecht? So bei Instagram sagt man ja immer, so, wenn ihr Köchin seid, postet bloß nichts übers Backen. So, ne? Ja, ist das auch hier in der Plattform eine Schwierigkeit?
Das wird sich ergeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe, seitdem ich das jetzt gemacht habe, habe ich dennoch einen Auftrag über LinkedIn bekommen. Also so schlimm scheint es jetzt noch nicht gewesen zu sein. Aber das kann ich dir nicht beantworten. Und
Okay.
ja, ich werde einfach sehen, wie das so ist.
Alles klar, du bist die mutige Voranschreiterin bei
Genau.
uns. Dankeschön. Danke,
Danke dir.
danke.
Cleo, bitte.
Ja, hallo. Ich habe, glaube ich, eine gleiche, ähnliche Frage wie Annedon auch. Gibt es Bereiche, wo du sagst, es funktioniert nicht auf LinkedIn? Und vielleicht Bereiche, wo es besser funktioniert? Ich schätze mal, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wen man dann direkt anschreibt. Aber ja, wie würdest du es sehen?
Alles, was berufsbezogen ist, geht gut. Alles, was nicht berufsbezogen ist, läuft nicht gut. Also ich sehe manchmal Posts, die wirklich irgendwie über den Urlaub sind und das funktioniert einfach auf LinkedIn nicht, wenn da der Berufsbezug nicht da ist. Und dieses LinkedIn lebt so ein bisschen von diesen Hero Stories oder manchmal auch Geschichten, wo man scheitert oder so. So dieses Storytelling ist auch wichtig, ne? Und sonst sind die Themen eigentlich relativ offen. Da muss man schauen, wie man sich positionieren möchte, wo man selber seine Werte, sein USP sieht und wen man anziehen möchte, sozusagen mit seinen Beiträgen. Habe ich das richtig? Habe ich deine Frage richtig verstanden?
Ganz, also ich dachte jetzt eher so auf die Illustrationsbereiche. Also ich kann mir vorstellen, dass bei Graphic Recording, da sind auch die Unternehmen mit dabei. Aber jetzt bei Bilderbuch wüsste ich jetzt auch nicht, ob die Lektorinnen aus den Bilderbuchverlagen tatsächlich selbst bei LinkedIn sind.
Doch, 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 doch. Total. Also fast alle Verlage sind bei LinkedIn und die LektorInnen sind bei LinkedIn und Graphic Recording natürlich Unternehmen, aber auch, also ich habe viele, viele Illustrationen für Webseiten gemacht und für Oder für Apps oder für sowas. Dafür gibt es auch, also nee, da sind, also da würde ich wirklich alle Bereiche der Illustration, würde ich da sehen. Was ich sagen kann, dass Instagram meiner Meinung nach immer noch auch für Editorial und Kinderbuch auch geht. Also wenn man nur Kinderbuch zum Beispiel macht und man zufrieden ist mit dem, wie das auf Instagram läuft, da muss man dann nicht unbedingt zu LinkedIn. Aber also ich habe auch Kinderbuchauftrag über LinkedIn auf jeden Fall bekommen schon. Da ist, also meiner Meinung nach gehen alle Bereiche der Illustration super auf LinkedIn. Ja.
Zum Thema Vernetzung noch eine Frage, bevor ich an die Angela weitergebe. Und zwar war
Ja.
die Frage, würdest du grundsätzlich alle Vernetzungsanfragen annehmen, auch wenn du die Person nicht kennst und in deren Header kein Potenzial für eventuelle Auftraggeber erkennen kannst? Also
Nee, also ich
grundsätzlich.
nehme keine Vernetzungsanfragen an von Menschen, die kein Profilbild haben.
Okay.
Ich nehme keine Vernetzungsanfragen von Menschen, wo in dem Claim nichts steht, was mir irgendwie was sagt, wo ich Potenzial für eine Zusammenarbeit sehe. Ich gucke mir die Profile von den Menschen, die mir Vernetzungsanfragen stellen, an. Also meistens muss ich mir die gar nicht angucken, weil ich gleich sehe, ah, Kollege oder irgendwie Verleger oder irgendwas. Und wenn ich nicht sicher bin, dann gehe ich nochmal aufs Profil, gucke mir an, okay, was ist der Lebenslauf? Und wenn mir da kein Lämpchen aufgeht, wieso wir uns vernetzen sollten, dann nehme ich die nicht an. Also es geht auch um die Qualität des Netzwerks, definitiv. Es geht nicht nur um, ne, weil ich brauche nicht viele Menschen in meinem Netzwerk, die mir dann aber am Ende nichts bringen an Mehrwert. Ja.
Super, dann schöne Frage und schöne Antwort. Vielen Dank. Dann gebe ich weiter an Angela, die Hand gehoben.
Wenn ich gemeint bin, es hat sich schon erledigt. Danke.
Ah, so.
Dann
Ich
direkt an
habe hier
Amanda,
aber
dann
Hand
bist du dran.
senken, habe ich hier. Ich dachte, ich hätte sie wieder runtergenommen.
Nein, noch nicht.
Noch nicht. Hier ist bei mir steht. Ah, vielleicht. Und
Jetzt,
jetzt?
jetzt,
Jetzt.
jetzt hat sie es
Ah.
erledigt. Dankeschön. Dann
Anna,
ist
dann bist
die.
du dran.
Hallo, danke für den tollen Vortrag. Die eine Sache hat sich schon erledigt, da ging es nämlich genau um dieses, also mir wurde gesagt, um Gottes Willen nicht annehmen, wenn du nicht das Profil gecheckt hast, ne? Also genau das Gleiche, das hast du ja schon gut erklärt. Und die zweite ist dieses, in dem Profil habe ich jetzt selber gemerkt, wenn man so etwas komplizierteren Beruf vertritt, was also nicht sofort über so ein Claim verstehbar ist, habe ich jetzt bei Kollegen festgestellt, die eine sehr ausführliche Beschreibung gegeben haben. Also wirklich einen langen Text zu dem, was sie machen und so weiter. Und dass das ziemlich sinnvoll ist, bevor man, weil dieses andere da unten, was ich für Erkenntnisse habe und für Ausbildung und so weiter, ist ja oft, da sind dann irgendwelche Unis aneinandergereiht oder keine Ahnung bei Kollegen. Wie wichtig findest du das oder ist mir das nur einfach so aufgefallen? Weil es ist ja schon also schwierig, das wirklich dann so auch so hinzukriegen, dass man sich da nicht wieder verbaut.
Ich würde diese längere Beschreibung in dem Teil Info machen. Es gibt so einen Infokasten, der wird jetzt auch, ich glaube, ab morgen vielleicht, im März auf jeden Fall, nach oben rücken. Der wird direkt unter dieser Visitenkarte sein, bald auf LinkedIn. Und da schreibt man nochmal genauer, was man macht. Und da kann man viel mehr Worte nutzen. In diesem Claim oben würde ich wirklich darauf achten, das kurz zu halten. Vor allem aber ist wichtig, dass die ersten Worte sozusagen ausschlaggebend sind. Ja, aber wenn
Es
du
ging um
genauer
diese
beschreiben
Beschreibung.
möchtest,
Ja.
ne, und in den Infokasten da alles rein, habe ich selber auch so. Und der wird jetzt nochmal, wie gesagt, präsenter ganz oben unter der Visitenkarte sein.
Dann haben wir den Martin als nächsten in der Reihe. Grüß dich.
Ja, vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Ich bekomme immer wieder über LinkedIn Anfragen von Leuten, die mir was verkaufen wollen. Jetzt bin ich Graphic Recorder, Illustrator und will eigentlich nur mit Leuten zusammenarbeiten, denen ich auch was geben kann. Wie finde ich die? Gibt es irgendein Keyword, was ich im Profil anlegen kann, dass das irgendwie klärt, dass ich also jetzt nicht irgendwie mehr Leads durch einen Workshop oder durch Coaching haben will, sondern tatsächlich nur Leute, die sich für meine Arbeit interessieren?
Ich kenne keinen Trick, und ich weiß auch nicht, wieso das bei mir nicht so häufig vorkommt, aber es kommt auch vor tatsächlich. Einfach die Anfragen ignorieren, würde ich sagen. Ja, das ist leider so, dass viele, also besonders in der Coaching-Szene, da dann gleich etwas verkaufen wollen, sozusagen. Gucken, mit wem man sich vernetzt, ne? Achten auf die, ob die Personen auch wirklich interessant sind und sich nicht vernetzen mit Leuten, wo man schon ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann können die einen ja auch nicht anschreiben aus dem Nichts. Und selber ja, kann man durch oben, durch diese Leiste sozusagen Berufe suchen oder Berufsbezeichnungen suchen und dann die Leute hinzufügen, die diesen Berufsbezeichnungen entsprechen.
Ja, das ist schon klar. Also bei meiner Suche mache ich das so.
Ja.
Ich bin Graphic Recorder. Das heißt, ich arbeite sehr viel mit Coaches zusammen, also
So.
als Support. Weil ich ja,
Ja.
weil wenn die moderieren oder ein Coaching oder ein Training machen, dann mache ich Graphic Recording für die.
Ja.
Jetzt kommen aber, also Leute präsentieren sich als Coach. Das ist ja
Ja.
interessant für mich. Und wenn ich
Ja.
dann in Kontakt trete, erfahre ich, dass die mich coachen wollen. Ne? Also das ist
Ja,
sehr
wenn
viel
du mit Coaches
Arbeitsaufwand, das
zusammenarbeitest.
herauszufinden.
Ja, wenn du mit Coaches zusammenarbeitest, ist das natürlich sehr schwierig, da einfach,
Kann
ne?
man nichts
Also,
machen.
ja, also ich kenne da leider keinen Trick, wie man das umgehen kann. Du kannst natürlich in deinem Profil irgendeinen Satz schreiben, aber ob das so charmant dann rüberkommt, ja, ich möchte hier bitte nichts verkaufen, wüsste ich jetzt auch nicht. Da kann man eigentlich leider, glaube ich, nichts machen, wenn du mit Coaches zusammenarbeitest. Ja, dann sind die in deinem Netzwerk und dann wird das leider häufig passieren. Da hast du leider diese Zielgruppe erwischt, die das häufiger macht. Es tut mir leid.
Okay, danke.
Emilisa, ich würde dich noch um einen kleinen Moment Geduld bitten, um jetzt nur zwei, drei Fragen aus dem Chat noch mitzunehmen, damit die nicht untergehen, sonst gehen die nämlich in dem Scrollen hier verloren. Und zwar eine ist die, wenn man ein Vernetzungsgesuch stellt, die Maike Teichmann stellt die Frage, und derjenige, den man da anschreibt, der nimmt sie nicht an. Kann man da wiederholt anfragen? Oder wird man da von LinkedIn erstmal gesperrt oder gibt es da irgendeine Etikette, was wie oft man anfragt, wenn man nicht reinkommt?
Also, es gibt, man wird nicht gesperrt. Die Anfrage, die ausgeblieben ist, die bleibt so lange aus, bis man sie eventuell zurückzieht und dann nochmal stellt. Aber ob ich das empfehlen würde, glaube ich nicht. Also, wenn jemand deine Anfrage nicht angenommen hat, dann ist diese Person entweder nicht auf LinkedIn aktiv, hat sie oder hat sie nicht gesehen oder möchte sie nicht annehmen. Vielleicht, wenn es eine wichtige Person für dich ist und du denkst, das hat jetzt nicht geklappt, aber ich versuche es in einem Jahr nochmal, wenn ich mich hier besser positioniert habe und mein Netzwerk besser erweitert habe, technisch gibt es die Möglichkeit. Man geht auf sein Netzwerk, man guckt, welche Anfragen ausstehend sind, zieht diese Anfrage zurück und kann sie dann nochmal stellen, gegebenenfalls. Aber ich würde es jetzt nicht direkt nacheinander sozusagen empfehlen.
Danke. Und noch eine Frage aus dem Chat auch. Wie würdest du damit umgehen, wenn man einen Nebenjob in Anstellung hat? Ich habe diesen aktuell nicht im Profil angegeben, weil ich bei LinkedIn eher den Fokus auf Illustration legen möchte. Hast du da eine allgemeine Empfehlung?
Was meine Mentorin mir damals gesagt hat, ist, räum dein CV auf das, was wichtig ist für das, was du erreichen möchtest. Kein anderer Job, den du vorher gemacht hast, gehört da rein. Kein anderes, nichts, was nicht dich so positioniert, wie du Aufträge bekommen möchtest, gehört da rein. Das heißt, wenn das mit deinem Arbeitgeber abgesprochen ist, dass du jetzt nebenberuflich noch Illustrationen machst und das völlig okay ist und du damit öffentlich auftauchen kannst, dann würde ich mich nur darauf konzentrieren und diesen Nebenberuf komplett rauslassen aus deinem LinkedIn-Profil, weil das interessiert deine AuftraggeberInnen nicht, was du da sonst noch machst. Außer es ist Grafikdesign, ja, sag ich mal.
Super, danke. Dann, Elisa, danke dir für die Geduld. Dann
Und
darfst
dürfte
du
ich noch eine
jetzt.
Frage, Entschuldigung, die sich
Ah,
nicht mit
doch
einer
nicht.
Frage vordrängelt, weil die an Martins Frage so schön anschließt. Wie kann man direkt relevante neue Kontakte mit einem Angebot anschreiben? Also ich glaube, das interessiert sehr viele hier. Wie direkt kann man seine eigene Dienstleistung denn anpreisen, dass man nicht den langen Umweg gehen muss? Also wie diskret muss man da sein? Elisa, entschuldige, danach dann aber zu dir.
Ja, alles gut.
also ich mache das fast gar nicht, ja. Also das ist tatsächlich das, was dann als nicht so schön empfunden wird, wie ja unser Kollege gerade auch schon gesagt hat, dass man sich vernetzt und dann wird man angeschrieben mit dem Angebot. Meine Strategie ist das sogenannte Sog-Marketing. Die Menschen sind in meinem Netzwerk und sehen in deren Timeline meine Expertise immer und immer wieder. Und so bleibe ich top of mind. Die denken an mich, wenn sie mich brauchen. Es ist so unwahrscheinlich, dass wenn ich jetzt gerade ein Portfolio verschicke, diese Person gerade mich braucht. Ja, und es ist man ist nicht so richtig auf Augenhöhe, wenn man das macht, habe ich immer das Gefühl, man ist so in dieser Bittstellerposition. Brauchst du nicht, kannst du nicht. Ich mochte nie diese Kaltakquise und es hat auch nie gut funktioniert bei mir als Illustratorin und ich mag lieber dieses Sogmarketing, mich so darzustellen, dass die Menschen auf mich zukommen. Wenn du das unbedingt machen möchtest, würde ich dir raten, nachdem du diese Person hinzugefügt hast, eine ganze Weile zu warten und es dann sehr vorsichtig zu machen, erstmal mit einem Anschreiben irgendwie, ob das überhaupt, also ich habe es, glaube ich, ein, zweimal gemacht, aber dann eher so im Sinne von, ich würde euch gerne mein Portfolio zuschicken. Hast du da die Ansprechperson für mich, der ich über die E-Mail dann mich melden kann? So, aber nicht direkt Akquise über die Nachrichten bei LinkedIn, genau.
Vielen Dank.
Danke. Jetzt aber, Elisa.
So, ha, danke. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage zu den Auftragsanfragen. Also, wie läuft denn da die Kommunikation ab? Wie lange läuft das denn über den Messenger und wird denn überhaupt gewechselt auf E-Mail oder wird das alles darüber geklärt? Wie ist denn das? Oder gehen die deine, also Auftraggeber dann gleich über deine E-Mail, die im Profil hinterlegt ist? Wie ist denn das?
Unterschiedlich tatsächlich. Also es ist schon oft passiert, dass ich über den Messenger angeschrieben worden bin. Häufig geht das dann aber relativ schnell wieder zu E-Mail, weil dann muss man ja auch zum Angebot und Vertrag und so weiter. Das geht ja dann nicht mehr über den Messenger oder man einigt sich erstmal auf einen Call. Aber also ich werde schon über den Messenger erstmal angeschrieben, ob überhaupt Interesse da ist, ob Zeit da ist sozusagen. Und gleichzeitig möchte ich auch nochmal unterstreichen, was für eine Suchmaschinenoptimierungsstärke LinkedIn hat. Das heißt, wenn man ein gutes LinkedIn-Profil hat, wird man auch über Google einfacher gefunden mit dem LinkedIn-Profil. Und ich frage meine AuftraggeberInnen oft, wo sie mich finden. Und dann sagen sie, ich habe gegoogelt und dann habe ich dein LinkedIn-Profil gefunden. Und dann habe ich dich per E-Mail angeschrieben. Ja? Also das ist halt auch so, es muss nicht direkt über LinkedIn gehen, aber das taucht dann relativ weit oben bei Google auf. Genau.
Okay, gut, danke.
Julia, wenn du bereit bist.
Hi, ich wollte auf jeden Fall, Carolina, dir herzlichen Dank sagen für deinen super Vortrag und vor allem für deine Transparenz. Und ich als Illustratorin, die jetzt schon 20 Jahre in dem Bereich arbeitet, im Editorial-Bereich, die hat auch immer sich bemüht, unter Kollegen eine Transparenz zu fahren. Entschuldigung.
Kein Problem.
Und du hast ja auch einen Sohn, gell? Oder?
Ja, genau. Der kommt wahrscheinlich auch gleich rein, um gute Nacht zu sagen.
Genau. Also ich finde es total spannend, dass dein Fokus auf LinkedIn ist, weil für mich war das lange Zeit, wie bei dir auch, eine Sache für die Schlipsträger. Ja, ich habe überhaupt nicht die kreative Vernetzung dort gesehen. Ich kenne auch total viele Illustratorinnen, die sagen nur Insta. Die kriegen alle ihre Jobs über Insta. Und ich glaube, es kommt halt, wie du sagst, auch immer darauf an, gehe ich eher auf die Unternehmen oder gehe ich jetzt zum Beispiel im Kinderbuchbereich, ist wahrscheinlich Instagram auch genug. Und ich finde es auch total spannend, dass du sagst, es geht sehr, sehr viel auch um den Inhalt, dass du dir wirklich so Storytelling-Geschichten überlegst. Ich frage mich, wer liest das im Business-Alltag, ja? Ich habe lange Zeit bei den zwei Agenten, war ich vertreten als Illustratorin und wir wurden immer angehalten, so überhaupt keinen Text auf den Illus zu haben, ja, in der Mappe, weil die ganz klar gefahren sind, es gibt Bilder, alles was Text ist, wird nicht gelesen. Das war mir so ein bisschen zu radikal, das sehe ich nicht so. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich alles gelesen wird, wenn das dann so scroll, scroll. Also dieses Beispiel, was
Ja.
du gezeigt hast. Und auch mir ist es immer so ein bisschen zuwider, sich was Persönliches aus den Fingern zu leiern. Ja, was habe ich wieder alles Tolles im Urlaub erfahren, um dann diese Hook zu kriegen. Nur, dass irgendein Hirsel mein Leben total spannend findet und mich vielleicht als Illustratorin bucht. Also finde es dann gar nicht so schlecht, das auch zu trennen. Und es wird aber immer so sein in unserem Beruf, dass Leben und Werk halt einfach auch zusammenfließt. Also es inspiriert mich ja auch vieles, was ich dann irgendwo in Griechenland am Meer sehe. Und LinkedIn hat mir zum Beispiel wirklich geholfen als Dozentin. Also ich wurde zuletzt eben von der Makromedia-Hochschule angeschrieben über LinkedIn, haben die mich dann auch
Ja.
gefunden. Und ansonsten kann ich dir jetzt eigentlich keinen konkreten Job sagen, der jetzt wirklich explizit über LinkedIn zustande gekommen ist. Und ich finde das auch spannend, dass du sagst, du rätst total davon ab, dass man sich da gleich anbiedert, wenn man eben einen Bildredakteur und dergleichen halt anschreibt und sich vernetzt und dann gleich, bam, ich schicke dir jetzt mal hier das Portfolio. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gemacht, aber für mich ist das nicht so eine heilige Kuh. Also ich bin da immer auch beim Akquirieren ziemlich unerschrocken gewesen. Ich mache auch Kaltakquise, mache das aber, was ich meinen Studierenden auch immer rate. Ich versuche dann schon bei den Redaktionen zu erfragen oder bei den Firmen, die mich interessieren, wer ist denn zuständig? Also ein
Genau.
Portfolio einfach irgendwo hinzuballern, auf gut Glück, davon rate ich sowieso ab, weil das für dich selber ja auch frustrierend ist.
Ja, genau.
Ja.
Also das ist die richtige Frage, die man stellen kann, wenn man schon jemanden anschreibt, sozusagen. Wer das liest auf LinkedIn, es scheinen Menschen zu lesen tatsächlich, weil mir passieren so Dinge, dass mich dann Unternehmen, also ChefredakteurInnen anschreiben und sagen, ich habe an Illustration, ich habe an Nachhaltigkeit gedacht und dann bist sofort du in meinen Kopf gekommen. Das heißt,
Ja.
die Frau hat das schon gelesen. Es ist einfach
Ja.
eine soziale Plattform für Unternehmer und ich denke, viele haben keine andere, ehrlich gesagt. Also ich denke wirklich, dass viele Menschen, deren Hauptpunkt ihr Unternehmen ist, dass das deren Plattform ist, dass sie inspiriert und dass sie da auch Zeit drauf
Ja.
verbringen und verwenden und lesen und kommentieren. Und so ist meine Erfahrung, dass anscheinend meine Sachen gelesen werden mussten, denn ich bin den Leuten irgendwie im Gedächtnis geblieben und wurde dann dadurch auch angeschrieben häufiger, ja.
Ja, und ein letztes noch, ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass so in den letzten 2, 3 Jahren ziehen die Kreativen auch immer mehr ein. Also ich habe auch viele Kollegen aus der reinen bildenden Kunst, die dann auch plötzlich auf LinkedIn aufploppen, wo ich mir denke, ey Dana, was machst denn du hier? Aber es, wie du sagst, es bekommt eine andere Relevanz mittlerweile. Und als ich, glaube ich, vor 10 Jahren oder so dort angefangen habe, da war das eher nicht so üblich, dass die Illustratoren da wirklich auch so beständig posten und aktuelle Arbeiten zeigen und so weiter und so fort.
Ja,
Genau.
es verändert
Ja.
sich total gerade dahin, dass Selbstständige und Kreative dort einfach mehr vertreten sind und ja, und da auch sich vernetzen. Und ja, noch vor 3 Jahren war es auch noch viel weniger, als ich
Ja.
angefangen habe. Und jetzt sehe ich auch, dass es mehr und mehr wird und mehr dafür auch ausgelegt wird. Also LinkedIn verändert dann auch Funktionen extra für uns sozusagen, kommen da Änderungen, die es uns dann auch einfacher machen werden. Ja.
Ja, super. Herzlichen Dank nochmal
Sehr
für deinen
gerne.
Vortrag.
Vielen Dank für deinen Eindruck, Julia. Die Fine hatte sich
Gerne.
gemeldet. Ich weiß nicht, oder Jürgen, wolltest du mit Fragen aus dem Chat noch?
Nein, ich wollte auch die Fine aufrufen.
Okay, dann schauen, ob Fine noch da ist.
Ja, hi,
Da.
prima. Ich bin noch da. Die Frage war zu diesen Netzwerken, ob man im eigenen Profil seine Kontakte offen für alle sichtbar lassen soll. Also es kommen ja Leute, die aufs Profil, die sich dann einfach nur durchklicken und alle meine Kontakte anfragen und die ja gar nicht so richtig zu mir wollen. Und meine Frage ist, bringt es was? Also ist es für die anderen interessant zu gucken, wer so mit mir bekannt ist? Oder also weil ich persönlich denke, es geht vielleicht auch gar niemanden so richtig was an, mit wem ich irgendwie noch so vernetzt bin. Und ja, das ist meine Frage. Also offen lassen, ja oder nein?
Ich bin gerade völlig geschockt, weil ich gar nicht wusste, dass es geht, dass man jetzt bei anderen guckt, mit wem die vernetzt sind. Das geht ja anscheinend, aber ich habe das noch nie gemacht. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das jemand bei mir gemacht hat. Oder ich könnte das ja auch nicht ausmachen, wirklich, ob jemand das
Doch, das
bei
kann man ausmachen.
ja?
Da kann man ausmachen. Die Frage ist halt nur, also was ist sinnvoll?
Siehst du, es ist mir so neu, dass ich dir die Frage gar nicht so beantworten kann. Wenn es dich stört und du das verdecken kannst, dann mach das, würde ich sagen, einfach so auch nach Bauchgefühl. Aber ich habe noch nie bei jemandem geguckt, mit wem er vernetzt ist, um mich dann da weiter zu klicken. Ich sehe es ja quasi dann schon an der 1-2 sozusagen, ne? Ob wir gemeinsame Kontakte haben. Aber so jetzt zu schauen, irgendwie bei jemand anderem, um die Kontakte abzugreifen, war mir bisher noch nicht so auf meinem Schirm.
Ich habe tatsächlich sogar heute auch einen Post gelesen von einer anderen Grafikdesignerin aus meinem Netzwerk, die sozusagen auch so einen Erfahrungsbericht hat ges und gesagt hat, ja, er kommt alle bitte gerne zu mir und guckt euch meine Kontakte an. Ich habe ganz viele tolle selbstständige Frauen in meinem Netzwerk. Bitte gebt den allen irgendwie Aufträge so. Also deswegen, ja, bin ich da unsicher. Vielleicht können wir
Ja,
auch mal in den Chat posten, falls alle anderen dazu eine Meinung haben oder Erfahrungen dazu.
also ich sehe auch, also das Risiko sehe ich nicht so sehr, dass jetzt dann jemand die Kontakte von mir sozusagen so wegstiehlt, weil die Person muss ja dann auch von meinen Kontakten noch angenommen werden, ne? Also das ist ja nicht so, dass die dann direkt einen Kontakt dazu hat, sondern die muss ja von den Kontakten wiederum angenommen werden. Aber also super interessant. Habe ich jetzt heute auch noch was Neues gelernt. Danke dir.
Ja, also noch eine Überlegung dazu ist halt, dass wenn jemand so meine Kontakte durchguckt und dann ist so eine Person da drunter, keine Ahnung, warum ich die irgendwann mal angenommen habe, aber diese Person hat schlechte Erfahrungen mit der gemacht. Irgendein Projekt ist blöd gelaufen oder so. Und dann ist die unter meinen Kontakten und dass das dann sozusagen negativ auf mich zurückfallen könnte.
Das würde ich nicht von ausgehen, dass das jemand macht, der dir einen Auftrag geben wird. Also das ist, der guckt sich dein Profil an, der guckt sich deine Arbeiten an, aber der wird sich nicht deine Kontakte angucken. Also
Und
glaube
wenn,
ich nicht.
könnte es dir auch einen positiven Impact geben, dass du mit super Leuten zusammengearbeitet hast und das aufwertet. Das könnte in beide Richtungen funktionieren.
Okay,
Gut. Dankeschön. Dann würde ich.
Henk.
Hallo.
Hallo.
Grüße aus den Niederlanden.
Grüße zurück.
Ja, ich habe eine Frage. Sie haben gesagt, dass es wichtig ist, an welchem Tag etwas zu posten oder auch wie spät, morgens früh oder und so. Und ja, wenn ich auf LinkedIn bin, dann sehe ich Berichte von ein Tag alt oder sogar 6 Tagen alt. Ich meine, dann ist es doch nicht so wichtig, dass das Bericht um 10 Uhr morgens poste, wenn ein anderer das 6 Tage später sieht.
Wenn Sie einen Beitrag von vor 6 Tagen sehen, dann hat dieser Beitrag sofort, nachdem er gepostet wurde, so viele Kommentare und Likes bekommen, dass er 6 Tage später immer noch ausgespielt wird. Es geht auf LinkedIn schon darum, was innerhalb der ersten halben Stunde mit einem Beitrag passiert. Wenn innerhalb der ersten halben Stunde viele Reaktionen, Likes, Kommentare kommen, dann ist es ein erfolgreicher Beitrag und er wird mehr Leuten ausgespielt sozusagen. Wenn ich etwas poste zu einer Zeit, wo gerade niemand da ist, dann wird der Beitrag auch nicht einen Tag später und 6 Tage später jemandem gezeigt, weil er als uninteressant von dem Algorithmus sozusagen angesehen wird. Deswegen ist es so. Aber es ist auch so ein Trial and Error. Wann läuft das gut? Ob die Tage oder Uhrzeiten? Das ist für jeden tatsächlich etwas anders. Und ich würde da einfach testen, was passt mir? Wann kann ich gut posten und gelingt das oder nicht? Und ich habe gemerkt, wenn ich um 10 oder 11 poste, dann geht es nicht so gut, wie wenn ich um 8 poste. Dann kommen mehr Kommentare und dann wird der Beitrag auch länger anderen gezeigt, sozusagen, ja.
Okay, danke.
Gerne.
Angela, du hast die Hand erhoben. Was ist diesmal Absicht? Aber dein Mikro ist nicht an. Fürchte ich.
Hallo.
Hallo.
Ich bin nicht auf der Plattform. Für mich ist das sozusagen heute alles ganz neu, was ich höre. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, wenn ich auf LinkedIn gehe, kann ich noch nicht sehen. Das heißt, ich bin gezwungen, wenn ich mir ein Bild von dieser Plattform machen will, dass ich mich anmelden muss. Richtig?
Ja.
Ja.
Also auch nicht ganz, ist nicht ganz richtig, weil jeder selber entscheiden kann, ob er sein Profil öffentlich macht, auch für Nichtmitglieder. Das heißt, wenn du jetzt meinen Namen eingibst und LinkedIn, dann wirst du mein Profil sehen können, weil ich mein Profil öffentlich gemacht habe für alle.
Wenn ich mich jetzt dafür entscheide und ich sage jetzt, ich behaupte jetzt einfach, ich werde sicher einfach aus Unwissenheit manche Sachen vielleicht nicht optimal einrichten oder Entscheidungen treffen, die ich, wenn ich drin bin, vielleicht revidieren würde, kann ich das im Nachgang dann sagen, ich möchte das wieder geändert haben, weil ich es nicht optimal eingestellt habe und all sowas. Also wie gesagt, gehe jetzt davon aus, ich kenne das überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich kenne Instagram natürlich. Ich vermute, es ist vielleicht ein bisschen doch ähnlich, in manchen Punkten.
Ich
Genau.
würde sagen, vom Aufbau her ist es sogar ähnlicher zu Facebook,
Genau.
weil man sein Profil hat und dann so eine Timeline sozusagen. Man kann alles ändern. Also man kann alles nochmal revidieren, ändern, löschen und das ist gar kein Problem, das peu à peu sozusagen sich aufzubauen. Und da muss man auch gar keine Angst haben, denn am Anfang ist man ja mit niemandem vernetzt. Das heißt, das, was man da tut, das sieht noch gar keiner. Und man kann da
Okay.
machen und tun und sich erstmal austoben. Und wenn man dann ein Profil hat, wo man mit zufrieden ist, dann kann man sich mit den ersten Menschen vernetzen.
Ja, und jetzt, weil ich das jetzt auch so oft gehört habe, jetzt habe ich mich mit jemandem vernetzt, der für mich aber jetzt nicht interessant ist oder den ich nicht möchte, wird es dann als unhöflich empfunden, wenn man ihn bei, wie ich es von Instagram kenne, dass man sagt, dir folge ich jetzt nicht mehr oder ich möchte nicht, dass du mir folgst. Findet das statt oder ist das, verbietet das der gute Ton?
Man muss sich nicht mit jedem vernetzen und es wird auch nicht als unhöflich
Aber
angesehen.
wenn ich mich dafür entschieden habe und es nachher wieder revidieren möchte, weil
Dann
ich.
sieht das die Person gar nicht.
Ach
Dass
so.
man sie dann wieder sozusagen aus dem Netzwerk verbannt hat, sieht das die Person gar nicht im ersten Schritt. Sie kann es irgendwie rausfinden, wenn es ihr super
Okay.
wichtig ist, aber das sieht man nicht. Und auch dazu sagen möchte ich, wenn man selber ganz viele Menschen in sein Netzwerk einlädt, kriegt man nicht die Antwort, der hat jetzt deine Einladung nicht angenommen, ja. Das heißt, wenn man nicht bewusst jetzt guckt, bei wem sind die ausstehenden Einladungen, dann merkt man auch nicht, wer die eigene Einladung nicht angenommen hat und dann leidet man darunter auch nicht.
Okay, dann muss ich noch eine Frage stellen.
Ja.
Und zwar, du hast jetzt ja ganz viel gesagt, dass du, zumindest im ersten Teil, dass du sehr persönlich auftrittst. Was mich, ich finde es einerseits ein bisschen verwunderlich, weil es ja so eher sehr geschäftlich anmutet. Ist es einfach, weil du glaubst, dass es eben diese, wenn es diese persönliche Note kriegt zu der Qualität der Arbeit, dass es besser kommt, weil ich würde jetzt sagen, was interessiert die Leute, wie ich ausschaue, oder sie interessiert doch hauptsächlich, was ich mache. Aber du
Ich
hast ja
finde
ganz starken Fokus auf private Darstellung deiner Person.
ja, ich bin der Überzeugung, dass Menschen Menschen beauftragen, nicht Unternehmen Unternehmen. Und dass das immer ein wichtiger Punkt ist in der Auftraggebung, dass einem das Gegenüber professionell, sympathisch, von den Werten ähnlich ist. Und die Qualität der Arbeit natürlich auch den großen Teil dessen ausmacht, aber die Menschlichkeit dahinter auch einen sehr großen Teil. Und deswegen mache ich das so.
Gut, vielen Dank.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Auch ich würde gar nicht mal unterstellen, dass Caroline, dein Auftritt super persönlich ist. Du hast ein Fotoshooting gemacht, also super professionelle Bilder und in meinen Augen ist es tatsächlich eine Frage der Positionierung. Wie stelle ich mich als Persönlichkeit, als Dienstleisterin dar? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, im Editorialbereich ist es völlig legitim, über gesellschaftliche Themen zu sprechen, weil die sind da Thema. Das sind meine Aufträge. Ich werde mit den Themen konfrontiert und muss dann die bebildern. Heißt, ich kann da auch drüber sprechen. Eine Kinderbuchillustratorin kann über andere Dinge sprechen, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, welche Geschichten wer liest. Ich glaube, es würde uns allen leicht fallen, innerhalb unseres Gewerks eine passende Geschichte zu finden, weil unser Netzwerk Kinderbuchillustratorin wäre ein entsprechender Lektor, eine Lektorin, die muss sich zwangsläufig für diese Geschichten interessieren, die sich um dieses Thema kreisen. Wenn ich als Kinderbuchillustratorin über die Bahamas schreibe und meinen Urlaub, dann ist das selbstverständlich langweilig. Das interessiert dann niemanden. Also die Inhalte, über die man berichtet und wie man sich darstellt, sind stark abhängig von der Positionierung. Und ob das immer sehr persönlich ist oder wie viel davon reinkommt, beantwortet sich auch durch diese Frage. Wie viel ist die, welche Rolle spielt die eigene Persönlichkeit in dieser Positionierung?
Genau, und zu unterscheiden ist auch noch persönlicher Content oder Personenmarke. Also ich positioniere mich auch auf eine Art und Weise als Personenmarke, auch mit einer Farblichkeit, die ich immer wieder mit reinbringe und einer Ästhetik, die ich immer wieder mit reinbringe, mit einer Sprache, die ich immer wieder mit reinbringe. Und die hat tatsächlich mit meinem persönlichen Leben nichts zu tun, so letzten Endes. Es ist tatsächlich eine Marke, die ich schaffe, ja, um Aufträge anzuziehen.
Aber danke. Magda.
Ja, hallo, guten Abend. Erstmal hallo in die Runde. Und Carolina, danke dir für deinen wundervollen Input. Ich habe mal von einer Kollegin gehört, oder besser gesagt, fragen wir uns in unserem kleinen Netzwerk in Berlin auch, ob es so sinnvoll ist, sich auf LinkedIn mit anderen IllustratorInnen zu verbinden, da, wenn man dann was postet, der Algorithmus das dann letztendlich einfach nur den eigenen Kollegen zeigt, ja, und weniger potenziellen Kunden. Also wir hatten dann diese Diskussion, ob, ne, quasi, dass man das, sag ich mal, die Sachen von den Kollegen anguckt, dass dafür eher Instagram ist und zur Kundenakquise eher LinkedIn. Stimmt das?
Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe, bevor ich dieses E-Book geschrieben habe und Posts zu LinkedIn für Illustratoren gemacht habe, auch nicht bewusst Illustratoren in mein Netzwerk eingeladen, weil meine Strategie war, Unternehmen in mein Netzwerk einzuladen, die mich beauftragen. Und genau für dieses Kollegiale habe ich auch lieber Instagram. Da bin ich einfach umgeben von meinen KollegInnen und kann mich da austauschen und inspirieren. Und für die anderen Dinge war bei mir LinkedIn. Also so würde ich das auch unterstreichen, ja.
Ja, also das Ding ist halt, die ganzen coolen, also ich habe viele IllustratorInnen in meinem Netzwerk auf LinkedIn. Soll ich die jetzt dann alle wieder entconnecten oder?
Nö, also das ist ja auch nicht Sinn der Sache sozusagen. Ich würde nur nicht bewusst auf Suche nach weiteren KollegInnen gehen, sondern bewusst auf Suche nach AuftraggeberInnen in mein Netzwerk gehen. Und es schadet ja auch nicht, zu lesen, was KollegInnen schreiben sozusagen, zu schauen, wie man auch coole Beiträge machen kann. Da ist, also man lernt ja auch diese LinkedIn-Sprache dadurch, dass man immer wieder gute Beiträge liest. Und sich denkt, Mensch, das ist aber echt gut ausgedrückt und das, ne, das möchte ich gerne kommentieren oder so. Aber per se, also ich würde die auf gar keinen Fall jetzt irgendwie aus dem Netzwerk schmeißen, da sehe ich auch keinen Sinn drin.
Okay.
Nur nicht jetzt bewusst wirklich auf die Suche nach KollegInnen fürs Netzwerk gehen, weil da kommen ja die Aufträge jetzt primär nicht her.
Ja, total. Danke dir.
Gerne. Vielen
Wenn
Dank,
wir noch
Magda.
die
Ihnen sagen wir.
Hallo zusammen und danke, Carolina, für so viel Information und Offenheit. Ich finde das ganz toll, dass du das mit uns teilst.
Danke dir.
Ich habe eine Frage. Hast du dein Profil verifizieren lassen oder überprüfen lassen mit diesem Häkchen? Was ist da der Vorteil tatsächlich?
Ja, ich habe das jetzt gemacht, weil ich hier so eine kleine Vorbildrolle versuche zu spielen, um auszuprobieren, wie das geht. Und das ist mir auch gelungen. Ich weiß nicht, das ist eine neue Sache bei LinkedIn. Ich glaube, da soll es tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man Vertrauen aufbaut, ja, dass diese Person wahrhaftig wahr ist unter diesem Klarnamen, unter dem sie sich angibt. Schaden kann es nicht, aber ich denke, es ist auch nicht nötig. So, also bisher ist das, glaube ich, so ein Trial and Error von LinkedIn, der vielleicht so in Richtung von Instagram grünes Häkchen gehen soll irgendwann. Genau, wenn man dafür die Zeit aufwenden möchte, schadet nicht, aber es bringt auch nichts.
Dann haben wir Nils.
Hallo. Ich wollte nur noch mal kurz was sagen zu den ja, Illustratoren als im Netzwerk zu haben oder auch nicht. Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Branche drauf an. Also, weil bei mir ist es, ich habe jetzt vorhin auch geschrieben, dass es bei mir eben auch anders ist mit den Filmchen, das, weil du gesagt hast, man sieht hauptsächlich Bilder und ich bin halt eher im Storyboard, Film, Game, VFX-Bereich und da sehe ich halt fast nur Filme. Also die posten dann immer irgendwelche Shots, die sie da gerade gemacht haben und
Ja.
so. Und ich habe wiederum auch sehr viele Kollegen im Netzwerk, weil da die Akquise, sage ich mal, ein bisschen anders funktioniert, weil dann, also wenn Kollegen irgendwie mitkriegen, in dem in der Firma läuft was, dann wird das untereinander eben auch stärker geteilt. Also von daher, wie gesagt, ich würde sagen, es kommt auf die Branche drauf an, weil ich kann nicht vielen Unternehmen folgen. Es gibt ein paar, aber die Akquise oder meistens wird man doch eher durch Empfehlungen eingestellt dann für die
Ja.
einzelnen Projekte. Und ich hatte auch gedacht, dass man vielleicht, wenn man viele Illustratoren im Netzwerk hat, also ich will jetzt nicht sagen, je mehr Leute, desto besser, aber die Chance besteht natürlich dann auch, dass deine Beiträge doch schneller Feedback bekommen. Also je mehr Leute du hast. Das darf natürlich nicht willkürlich sein, das hast du ja auch schon gesagt, aber ja, je mehr da passiert, je mehr kommentiert wird, je mehr geliked wird, desto besser ist das natürlich auch so für die Beiträge.
Ja, es ist eine super Ergänzung, weil ich stecke natürlich auch nur in meiner Bubble sozusagen und sehe dann nicht die Filmchen und Netzwerke, soziale Netzwerke leben ja so von Bubbles und da hat jeder dann so ein bisschen andere Sicht darauf, was da gut läuft. Also vielen Dank dafür. Das mit den Kommentaren von den KollegInnen, das ist auch richtig. Die Frage ist, inwieweit die dann sozusagen wiederum dazu führen, dass das Netzwerk sich erweitert. Also nur auf Reaktion sozusagen zu gehen, bringt ja langfristig auch nicht viel. Es müssen die Reaktionen von den richtigen Leuten dann wiederum sein, die dann ja auch wieder was bringen. Ne? Deswegen. Aber es ist definitiv nicht schlecht, KollegInnen im Netzwerk zu haben. Es ist einfach nur strategisch nicht das, wonach ich suchen würde, wenn ich mein Netzwerk erweitere.
Carolina, dein Vortrag war so mitreißend, hat sich parallel schon jemand gleich auf LinkedIn getummelt und kommt mit der Frage, soll man in den Creator-Modus bei LinkedIn, sollte man den aktivieren? Also direkt aus der Praxis die Frage.
Ja, den sollte man auf jeden Fall aktivieren, den Creator-Modus. Dazu habe ich so ein, zwei Seiten in meinem E-Book geschrieben. Der ist aber wichtig, ach, für so ein paar Sachen, für Analysen. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf und ehrlich gesagt wird es bald nur noch den Creator-Modus geben. Deswegen wird die Frage sich in ein paar Tagen erübrigt haben, weil jetzt alle Creator werden. Ich glaube, im Moment ist es so, dass man den nur aktivieren kann, wenn man 500 plus Kontakte hat. Aber auch das wird in ein paar Tagen geändert werden. Also das ist jetzt dann bald für alle. Alle sind dann Creator sozusagen. Ich glaube, bisher war es so, dass man nur Creatoren folgen konnte und sich mit Menschen, die kein Creator sind, vernetzen konnte. Aber darüber habe ich ja auch schon gesprochen, dass man auf jeden Fall die Vernetzung immer wählen sollte, ja.
Wir sind alle Creator, das ist doch schön. Zumindest werden wir welche. Ich würde jetzt, da die Uhr tickt, uns fast gleich 7 ist und Carolina, wir wollen es nicht ganz ausreizen heute. Tausend Dank für deinen super Vortrag. Ganz großartig. Der Überblick, Tiefe, Aufbereitung hat großen Spaß gemacht. Geht hier schon durch den Chat. Alle bedanken sich. Alle finden super. Ganz toll, dass du durchgehalten hast. Deine Aufregung war völlig unbegründet. Du hast es super souverän hier durchgezogen.
Dankeschön.
Danke, dass du es auf dich genommen hast, trotz nicht bester Gesundheit, uns hier weiterzubilden. Vielen Dank an euch, die ihr alle zugeguckt habt und eure rege Beteiligung. Immer wieder schön. Ich entlasse euch in den Abend. Wir lassen euch jetzt noch so ein bisschen rauströpfeln. So in 2, 3 Minuten drücken wir dann aufs Knöpfchen und läuten
Danke
den
für eure
Feierabend ein.
Fragen. Es hat mich sehr gefreut, dass so viele Fragen kamen und dass wir so miteinander ins Gespräch kommen konnten.
Auch von mir vielen Dank an alle, an dich, Carolina, fürs Durchhalten. Ich hoffe, es kommt nicht morgen als Bumerang zurück und allen Kollegen fürs Mitmachen. Es hat
Ich
immer
habe schon
riesen Spaß
gesagt,
gemacht.
solange es nicht heute während des Vortrags kommt, bin ich auch okay, wenn es morgen kommt. Ja, vernetzt euch mit mir auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir da weiter in Kontakt sind und da könnt ihr auch Beiträge euch abschauen sozusagen. Genau, da freue ich mich drauf.